Ernährungswissen mit Nico Rittenau. Der Podcast für Ernährungswissenschaft der Ernährungswissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Wie man dem Titel unschwer entnehmen kann, handelt es sich in der heutigen Folge wieder um eine Q&A, also um eine Frage- und Antwort-Folge. Sprich, ich stelle Nico ein paar Fragen, die wir von euch, also von der Community auf Instagram über Nicos Team-Account bekommen haben und Nico beantwortet die dann. Und in der Podcast-Beschreibung findet ihr natürlich wie immer die Zeitstempel für die Fragen, sprich man kann da reingucken, kann sich die Fragen vorab theoretisch schon mal angucken und wenn einen etwas besonders interessiert, theoretisch dorthin vorspringen. Wir freuen uns aber natürlich, wenn jede Person den gesamten Podcast hört. Damit würde ich sagen, Nico, wenn es von deiner Seite her für das Intro nichts mehr gibt, starte ich direkt mit der ersten Frage. Passt das für dich?
Bitte gerne. Einzig vielleicht der Hinweis, wenn der Podcast gefällt, wir sagen es immer am Ende, für diejenigen, die bis zum Ende hören, seid so lieb, lasst doch gerne eine Bewertung für den Podcast da, wenn er euch gefällt und wenn ihr die Folge interessant findet, teilt die gerne mit euren Liebsten, die auch mehr über Ernährung erfahren mögen.
Vielen Dank fürs Vorwegnehmen. Genau, und damit starten wir in die erste Frage und zwar lautet diese. Stimmt es, dass der abgepackte Salat in Plastik eine Salmonellengefahr birgt? Vielleicht kurz für alle Personen, die es nicht kennen, was genau sind Salmonellen überhaupt?
Ja, Salmonellen sind pathogene Erreger, die einen krank machen können. Kann ein Lied davon singen. Hat mich selber auch schon betroffen. Grundsätzlich stammen Salmonellen sehr oft aus dem Kot von Tieren. Über die Verunreinigung natürlich können die dann aber auch auf unterschiedliche andere Flächen oder Lebensmittel kommen. Ich hatte das auch mal, als ich in der Grundschule war, damals noch. Ich hatte damals kein Fleisch gegessen, aber hatte einen Salat gegessen, der auf demselben Schneidebrett wie das rohe Hühnchen aus der Kantine geschnitten wurde. Und allein diese Kreuzkontamination hat gereicht, dass ich sehr schwere Salmonelleninfektion bekommen habe und da als 6- oder 7-Jähriger wirklich mehrere Wochen flach lag. Also das Salmonelleninfektion, Salmonelleninfektion kann leichter oder schwerwiegender sein. Es ist nicht so, dass ich mehrere Wochen irgendwie kurz vorm Sterben war, aber es war wirklich so eine knappe Woche war es wirklich sehr schwerwiegend und dann war es noch die zweite Woche mittelschwer und dann in der dritten war es schon ausgehört, also mehrere Wochen, sagen wir mal, eine Woche wirklich komplett flach gelegen bin und dann in der zweiten Woche mir erst langsam erholt habe und ich glaube ab der dritten dann wieder in der Schule war.
Mhm. Ja. Und bei dir kam das vom Salat, also die Frage ist, scheint nicht so unberechtigt.
Genau, wobei hier natürlich nicht die abgepackten Salate das Thema waren, sondern eben die Verunreinigung, weil die Bretter nicht gescheit gereinigt wurden. Aber es ist trotzdem eine sehr interessante Frage, weil man liest und hört dazu ja auch immer wieder einiges. Letztendlich ist es wie so oft, die Sorge ist auf einer prinzipiellen Ebene nicht unberechtigt, sie wird aber natürlich oft auch überspitzt. Ich habe mir im Zuge der Frage dann auch angeguckt, was wurde denn bis jetzt so publiziert zu dem Thema und ist es denn wirklich, also A, ist es überhaupt eine reelle Gefahr und B, wie groß ist die Chance, dass da Probleme auftreten? Und grundsätzlich kann man sagen, ja, es ist eine reelle Gefahr, die Chance, dass etwas passiert, ist aber nicht ganz so groß, wie es gewisse verunsicherte Konsumenten, glaube ich, im Kopf haben. Also ich habe mir 3 Publikationen rausgesucht, eine etwas ältere aus 2003 und 2 sehr aktuelle aus 2022 und die zeigen alle ein ähnliches Bild. Der Großteil der Proben ist unbelastet, ein kleiner Teil ist grenzwertig und ein noch kleinerer Teil ist wirklich schädlich. Das heißt, wenn man wirklich großes Pech hat, kann das schon passieren, dass man sich zum Beispiel Salmonellen, aber auch E. coli und andere pathogene Erreger über diese pre-washed und pre-packed, also über diese ready to eat Salate einfängt. Und ich beginne direkt mit der Sago et al. 2003er Publikation, in der wurden 3852, also fast 4000 Salate getestet und von diesen 3852 waren 3826, also 99,3% waren in einer zufriedenstellenden Qualität gar nicht oder zumindest in einem so geringen Maße kontaminiert, dass es unproblematisch ist. Also man sieht ja schon wirklich sehr, sehr geringer Teil. Aber die Frage ist, was ist mit den restlichen 0,7%? Und diese 0,7%, also die insgesamt 26 Stück von den 3852, von denen waren 20, also auch hier die überwiegende Mehrheit, zwar wie es in der Studie gesagt wird, von unsatisfactory quality, also von unbefriedigender Qualität, aber nicht von unacceptable, also von unakzeptabler Qualität. Also eine Belastung, die höher war, als man es eigentlich haben möchte, aber jetzt kein akutes Gesundheitsrisiko, zumindest für erwachsene Menschen mit einem gesunden Immunsystem. In der Schwangerschaft oder in einer kritischen Lebensphase im Kindesalter würde ich da vielleicht davon abraten, aber für die Erwachsenen wären diese 20 auch kein Problem. Das heißt, wovon wir jetzt reden, von 3852 Samples waren 6 Stück, das sind insgesamt 0,2%, 5% von einer unakzeptablen mikrobiellen Qualität. Und das heißt, die waren so hoch mit Salmonellen belastet, dass es ein gesundheitliches Risiko darstellen kann. Und es gibt ja unterschiedliche Arten von Salmonellen. Es wurden aber 19 Fälle von Salmonellenerkrankungen, die Personen auch ins Krankenhaus geführt haben, mit demselben Salmonellenstamm von diesen Salaten in Verbindung gebracht, wovon man davon ausgehen kann, dass es hier eventuell einen Zusammenhang auch gibt, dass also diese 19 Personen tatsächlich von dieser Art von Salat krank wurden. Aber man sieht ja schon, es ist eine geringe Anzahl, aber es ist nicht kein Risiko. Und wenn man einen Salat isst, den man ja eigentlich, also der schmeckt auch ganz lecker, aber grundsätzlich isst man seinen Salat hauptsächlich aus gesundheitlichen Gründen, möchte man natürlich gucken, dass man einen hat, der möglichst hochwertig ist. Und das heißt, ich würde schon vor allem eben in kritischen Lebensphasen, aber generell auch dazu raten, dass man nicht diesen vorgepackten, vorgeschnittenen, vorgewaschenen Salat isst, aus zwei Gründen. Der eine ist eben, wie gerade besprochen, die potenzielle, zwar unwahrscheinliche, aber im schlimmsten Fall doch schwerwiegende bakterielle Belastung, aber vor allem aufgrund der Tatsache, dass die Nährstoffe natürlich darunter leiden. Der Salat wird vorgewaschen, geschnitten, verpackt, hat dann längerfristige Lichtexposition und daher ist einfach ein höherer Nährstoffverlust, der hier eintritt. Und zum anderen ist es natürlich auch deutlich teurer, als wenn ich mir den Salat frisch kaufe im Ganzen und selber zubereite. Das heißt, es ist eigentlich wirklich nur etwas, was unsere angewöhnte Faulheit unterstützt und ich denke, es wäre sinnvoll aus monetärer, aus gesundheitlicher, aus zwei Ebenen, aus gesundheitlicher, sowohl nährstofftechnischer als auch Belastungssicht sinnvoller, ganz einfach normalen Salat zu essen, den man kauft, den gut zu waschen und dann entsprechend selber zuzubereiten.
Weißt du, ob die Frische des vorgepackten Salats etwas mit der Belastung zu tun hat? Also angenommen, der wurde frisch verpackt, hat aber schon eine leichte Salmonellenbelastung, steigt die dann mit der Lagerdauer des Salats?
Grundsätzlich
oder kann die steigen?
Grundsätzlich ja. Man bietet dann natürlich in dieser Umgebung perfekte Bedingungen für ein bakterielles Wachstum und daher ist es schon so, dass man mit freiem Auge ein Stück weit auch differenzieren kann. Du kennst es vielleicht, wenn man manchmal in den Laden geht. Ihr seht das auf der einen Seite oft bei den vorgefertigten Sprossen als auch bei den Salaten. Manchmal sieht man die und denkt sich schon so, das sollte ich nicht essen. Das kann ich mit freiem Auge erkennen. Genau. Es ist aber leider nicht so, dass man mit dem 100% ausschließen kann, dass ein Salat, der augenscheinlich in Ordnung aussieht, nicht auch bakteriell belastet sein kann. Aber im Zweifelsfall, wenn ich ihn essen muss, weil ich warum auch immer keine andere Wahl habe und ich habe 10 verschiedene zur Auswahl, würde ich mit dem freien Auge schon beurteilen wollen, welcher vielleicht noch besser und frischer aussieht. Genau. Und das war jetzt, wie gesagt, eine 2003er Publikation, das heißt über 20 Jahre her. Und wie es sich verändert hat, sehen wir anhand der zwei weiteren Publikationen, die ich mitgebracht habe. Die eine ist von Loglin et al. Aus 2022. Ein bisschen kleinere, also ganzes Stück kleinere Sample Size, ein bisschen über 600 Samples. Und von den 600 Samples waren 84% satisfactory, also zufriedenstellend. Das heißt, erneut der weit überwiegende Teil war völlig in Ordnung. 12% waren borderline, das heißt...
Darf ich da kurz einhaken, was du, glaube ich, bisher noch nicht gesagt hast und was ganz interessant wäre? Ich weiß jetzt nicht, vermutlich geht es aus den Studien auch hervor. Wo wurden die getestet? Mhm. Also war das hierzulande, in der Dachregion, in Deutschland oder sind die aus Amerika?
Mhm. Genau, also die Sago et al. Publikation 2003 ist throughout England and Wales. Genau. Und auch die 2022er Publikation ist aus England. Mhm. Gibt unproportional viel Daten aus England. Es gab aber auch einige kleinere Analysen aus anderen Ländern. Es gab auch einige, die weltweise Analysen gemacht haben, wo auch Deutschland unter anderem dabei war, wo wir auch Proben aus den USA hatten. Grundsätzlich unterscheidet sich da jetzt nicht so viel. Das waren die etwas größeren Analysen, deswegen habe ich die gepickt und eben auch mehrere von den aktuelleren. Aber per se ist das Problem weltweit dasselbe. Die Frage ist, wie wurde der Salat geerntet, wie wurde er aufbereitet, wie wurde er verpackt dann und wie wurde er gelagert? Und es ist einfach, es liegt ein bisschen in der Natur der Sache, dieser Art der Zubereitung der Salate, dass die eben etwas anfälliger sind für Probleme. Und in der Loglin et al. Publikation, wie gesagt, das waren 600 Samples, davon der weit überwiegende Teil, 84% waren völlig in Ordnung, 12% waren borderline, wo man also auch sagt, für gesunde Menschen ohne Immuneinschränkung und ähnliches wäre das auch noch in Ordnung gewesen und 4% waren als unsatisfactory, also als unbefriedigend, aber noch nicht als unacceptable kategorisiert. Das heißt, es gab nur ein einziges Sample von den 604, das wirklich unacceptable war, erneut aufgrund einer so hohen bakteriellen Belastung, dass es auch krankheitstechnisch Probleme machen kann. Aber man sieht hier erneut, von 604 Samples waren 603, so dass sie keinen akuten Schaden machen und der weit überwiegende Teil war in Ordnung.
Die ersten beiden Studien waren jetzt also beide aus UK, also aus Großbritannien. Du hast eingangs erwähnt, dass du noch eine weitere Studie aus 2022 dir angeguckt hast. Von wo war die?
Die dritte Studie, Lebecker et al. Aus 2022, ist eine polnische Studie, deutlich kleiner. 30 Samples wurden auf Salmonellen und andere Erreger getestet und auch hier war der überwiegende Teil in Ordnung, aber es wurden in knapp einem Viertel der Proben wurden unterschiedliche Erreger wie zum Beispiel Salmonellen gefunden, auch hier in unterschiedlich hohen Konzentrationen. Aber insgesamt schlussfolgern die Autoren hier, dass die mikrobielle Qualität not satisfactory war und dass es eben signifikante Probleme mit Pathogenen in diesen Salatproben gab. Das heißt, hier hat man durchaus ein bisschen eine höhere Belastung gesehen im Vergleich zu den anderen, aber trotzdem ist es nicht so, wie man es jetzt auf den sozialen Medien aus meiner Sicht oft präsentiert bekommt, dass quasi, wenn man in einen Supermarkt geht und man 10 Packungen kauft, die Chance groß ist, dass mindestens in einer irgendein Problem ist. Aber nevertheless, erneut unterstützt es eben die Empfehlung, dass man sagt, kauft es doch lieber frisch, bereitet es selber zu, es ist günstiger, es ist noch etwas sicherer und vor allem, es ist ernährungsphysiologisch deutlich sinnvoller. Mhm.
Meine letzte Nachfrage für das Thema, bevor wir zur nächsten Frage übergehen. Auf diesen Packungen steht da oft auch schon drauf, bereits gewaschen oder sowas. Mhm. Würdest du trotzdem empfehlen, dass, falls man das kaufen sollte, trotzdem sicherheitshalber zu Hause nochmal zu waschen?
Würde ich definitiv machen. Also man wird das jetzt nicht steril bekommen durchs Abwaschen, aber trotzdem ist die Chance gegeben, wenn man es sehr sorgfältig wäscht, dass man die mikrobielle Verunreinigung ein Stück weit reduziert. Das heißt, egal was da oben steht, ich würde es definitiv nochmal richtig gut durchwaschen.
Und hilft auch erhitzen, weil teilweise bekommt man in solchen Packungen ja auch Rucola. Rucola kann man jetzt eigentlich relativ gut verkochen, im Gegensatz zu einem Blattsalat, finde ich persönlich zumindest. Würde das auch helfen?
Genau, also in dem Moment, wo man das Ganze erhitzt, ist es ziemlich unproblematisch, weil das ist ja auch die Idee des Pasteurisierens oder generell des Erhitzens, dann sterben die Erreger ab. Das heißt, wir haben ja auch vorhin darüber gesprochen, ein paar Salate, wie zum Beispiel Rucola, kriegt man ja eigentlich immer nur abgepackt. So ein Kopfsalat, den kann ich mir auch frisch kaufen. Rucola ist fast immer abgepackt. Rucola, aus meiner Sicht sogar, ist mindestens so gut verkocht wie jetzt auch frisch. Und daher, wenn ich mal unsicher wäre oder wenn ich jetzt eine Person habe, wo ich mit dem Immunsystem nicht ganz sicher bin, dann würde ich auf Nummer sicher gehen und würde da einfach was Leckeres draus zubereiten, das ich davor erhitzt habe.
Mhm. Wunderbar, dann würde ich sagen, auf zur zweiten Frage, oder?
Jawohl, gerne.
Gibt es einen Zusammenhang bei Endometriose und veganer Ernährung? Vielleicht eingangs kurz wieder eine Erklärung, was ist Endometriose überhaupt?
Endometriose ist eine sehr häufige, genau gesagt sogar die zweithäufigste gynäkologische Erkrankung der Frau. Und es ist eine zwar gutartige, aber schmerzhafte, potenziell chronische Erkrankung, bei der das Gewebe der Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutterhöhle vorkommt und dann durch den Zyklus getrieben verschiedene Symptome verursachen kann. Das heißt, es siedeln sich Schleimhautzellen außerhalb der Gebärmutter an und führen dann eben durch den hormonellen Zyklus getrieben zu Schmerzen, zu Entzündungen und weiteren. Und es ist schon seit längerer Zeit bekannt, dass es ein multifaktorielles Krankheitsbild ist. Das heißt, es gibt eine genetische Komponente, es gibt aber auch andere Komponenten, die von der jeweiligen Person steuerbar sind. Und Lebensstilmodifikationen, allen voran auch Ernährungsstilmodifikationen, scheinen hier eine vielversprechende Intervention zu sein. Und zur Frage, gibt es einen Zusammenhang zwischen veganer Ernährung und Endometriose? Könnte man theoretisch kurz abkürzen und sagen, ist bis dato nicht ausreichend erforscht. Das heißt, ich habe geguckt auf PubMed, wenn ich nichts übersehen habe, gibt es keine Publikation, die explizit eine vegane Ernährung und Endometriose untersucht hat. Aber man kann ja ein bisschen ums Eck denken und kann gucken, okay, was sind denn die Säulen einer veganen Ernährung? Was wird denn mehr gegessen? Was wird weniger gegessen? Was wird gar nicht gegessen? Und gibt es vielleicht im Kontext dessen gewisse Zusammenhänge? Und dann wird man schon fündig. Plus ist zwar anekdotisch, aber aufgrund der Prävalenz für mich doch relevant und hat mich schon vor einiger Zeit aufhorchen lassen, nämlich viele Ex-Veganerinnen berichten, dass sie Endometriose im Laufe ihrer veganen Ernährung entwickelt haben und Symptome sich dann verbessert haben, als sie sich wieder mischköstlich ernährt haben. Und das ist einmal auf der Basis rein anekdotisch. Es kann so viele Gründe haben, von daher würde ich dem jetzt keine hohe Evidenz zuschreiben, aber man sollte es trotzdem im Hinterkopf behalten. Und wenn man dann plötzlich Daten sich anguckt, unter anderem einige, die wir jetzt auch besprechen werden, dann scheint es schon nicht komplett weit hergeholt zu sein. Denn eine Sache zum Beispiel, die wir sehen, und da gibt es mittlerweile auch eine Meta-Analyse dazu, die wir sehr gerne auch dann in der Videobeschreibung verlinken können, ist die Meta-Analyse von Ki et al. Von 2021. Das ist eine Studie mit 7 Studien zum Thema Milchproduktkonsum und Endometriose. Und da zeigte sich, dass ein höherer Verzehr von Milchprodukten mit einem geringeren Auftreten von Endometriose assoziiert ist. Ist natürlich jetzt einmal vor allem nur eine Assoziation, ein Zusammenhang. Das heißt, ob es jetzt einen kausalen Zusammenhang hat oder nicht, muss in weiteren Studien gezeigt werden. Aber wir sehen einmal, zumindest entgegen einiger der veganen Vertreter, die eigentlich das Gegenteil behaupten, mehr Milchprodukte würde den Hormonhaushalt durcheinander bringen und würde Endometriose und andere hormonell bedingte Erkrankungen fördern. Das Gegenteil, und zwar in so gut wie allen Studien zu diesem Thema. Und es zeigte sich auch schon viele Jahre davor, Harris et al. 2013, in einer Untersuchung an 1300 Cases von Endometriose, dass jene Frauen, die mehr als 3 Portionen Milchprodukte pro Tag konsumieren, eine 18% geringere Auftrittswahrscheinlichkeit für Endometriose hatten. Und zwar nicht als jene Frauen, die keine Milchprodukte konsumierten, sondern selbst als jene Frauen, die weniger als 2 pro Tag konsumierten. Und wenn wir die Assoziation haben, dass der Milchproduktverzehr grundsätzlich mit einer reduzierten Auftrittswahrscheinlichkeit von Endometriose einhergeht, dass innerhalb der Milchproduktverzehrenden Frauen mehr Milchprodukte bessere Health Outcomes im Vergleich zu geringerer Menge haben, naja, dann zähle ich 1 und 1 zusammen und stelle mal die Frage in den Raum, kann es denn vielleicht sein, dass die komplette Abstinenz von Milchprodukten, vor allem wenn man das nicht durch andere Lebensmittel kompensiert, die vielleicht ähnliche Nährwerte mitbringen, bei veganer Ernährung vielleicht dann zu negativen Effekten führen kann. Ist bis dato nicht erforscht worden, aber ist schon ein Stück weit nachvollziehbar. Und was könnte es sein, was die Milchprodukte hier förderlich machen? Grundsätzlich einmal ist Milch ein komplexes Produkt mit so vielen Nährstoffen, dass es schwierig ist, ganz klar zu sagen, es ist der oder der eine oder der andere Nährstoff, weil wenn das so wäre, könnte man den ja einfach kompensieren. Aber es ist zum einen einmal die Energiedichte, vor allem vollfette Milchprodukte sind auch, und das sehen wir in anderen Analysen, über die wir später noch sprechen, dass eine höhere Fettzufuhr in einigen Studien ebenfalls mit einer geringeren Rate an Endometriose assoziiert ist. Das heißt, allein die Tatsache, dass viele pflanzenbasierte Ernährungsweisen sehr fettreduziert sind, kann unter anderem dazu führen, dass das auch den Hormonhaushalt durcheinander bringt und das Risiko für Endometriose fördert. Und vollfette Milchprodukte sind außerdem unter jenen wenigen halbwegs Vitamin D reichen Lebensmitteln, jene, die noch zumindest eine moderate Menge an Vitamin D liefern. Und Vitamin D sehen wir so auch in Supplementierungsstudien, dass Vitamin D einen positiven Effekt auf Endometriose hat. Und natürlich Leute, die regelmäßig Milchprodukte konsumieren, konsumieren aufgrund der Energiedichte dieser Lebensmittel natürlich auch ein ganzes Stück weit weniger andere Lebensmittel, die vielleicht einen negativen Effekt hatten oder haben könnten. Und wir sehen zum Beispiel in einer 2022er Review von Habib et al., dass jene Lebensmittel, die einen höheren Gehalt an diesen sogenannten FODMAPs, diese fermentierbaren Oligo-D- und Monosaccharide und Polyole, dass Leute, die das reduzieren, nicht nur ihre Verdauungsbeschwerden, sondern auch ihre Endometriosebeschwerden reduzieren können. Und wenn ich eben einen höheren Anteil an Milchprodukten habe, kann das auch natürlich dazu führen, dass gewisse andere Lebensmittel verdrängt werden. Und Milchprodukte sind gute Proteinlieferanten. Und wenn ich keine Milchprodukte konsumiere, auch beispielsweise kein Fleisch etc., dann habe ich meistens mehr Hülsenfrüchte in der Ernährung, um die Proteinmenge zu liefern. Und einige der Hülsenfrüchte sind recht reich an gewissen FODMAPs. Und daher ist es dann auch oft ein indirekter Effekt, der zusätzlich mit reinkommt.
Und Milchprodukte enthalten eben keine FODMAPs.
Korrekt. Also du hast Laktose. Laktose ist ein FODMAP. Allerdings hast du in den gereiften Milchprodukten hast du keine Laktose mehr. Es gibt laktosefreie Milchprodukte und nicht alle FODMAPs wirken gleich. Also von diesen fermentierbaren Oligo-, Mono- und Disacchariden wirken nicht alle gleich negativ auf, zumindest sensible Individuen. Das ist eine Sache. Also bei den mischköstlichen und bei den vegetarischen Ernährungsweisen im Vergleich zu den veganen Ernährungsweisen ist einmal die Gruppe der Milchprodukte potenziell ein protektiver Faktor. Nummer 2, was wir sehen, Omega-3-Fettsäuren sind durchgehend in der Studie mit positiven Effekten in Bezug auf sowohl das Auftreten als auch dann das Voranschreiten bzw. die Schwere der Symptome bei Endometriose assoziiert. Und diese langkettigen Omega-3-Fettsäuren, die hier getestet werden, also das EPA, die Eicosapentaensäure und das DHA, die Docosahexaensäure, findet man unter den gängigen Lebensmitteln nur in Fisch und Meeresfrüchten. Wenn ich also keine Fisch und Meeresfrüchte esse und nicht recht gewissenhaft Algenöle mir kaufe und supplementiere, dann geht mir in der veganen Ernährungsweise ein weiterer wichtiger protektiver Faktor verloren, der hier eine positive Wirkung haben kann. Nun kann man das Algenöl natürlich recht einfach supplementieren. Das ist zwar relativ preisintensiv, man kann es gut supplementieren. Fisch liefert natürlich aber auch noch darüber hinaus alleine schon durch den indirekten Verdrängungseffekt vielleicht gewisse Vorteile, weil es eben gewisse FODMAP-haltige, proteinreiche Lebensmittel reduziert. Und Fische bestehen aber auch abseits ihrer Omega-3-Fettsäuren an Nährstoffen, die eine positive gesundheitliche Wirkung haben. Und daher sehen wir eben sowohl der Fischverzehr, wenn es jetzt so ein vollfetter Fisch mit Omega-3 ist, als auch die Milchprodukte sind zwei Lebensmittelkategorien, die bei veganer Ernährung wegfallen, die einen potenziell schützenden Effekt haben können. Und Vitamin D haben wir schon kurz vorher besprochen bei den Milchprodukten. Vitamin D kann man natürlich auch in der veganen Ernährung supplementieren. Aber wir sehen selbst bei gleicher Supplementzufuhr, dass die Vitamin D-Werte von vegan lebenden Menschen zumindest in vereinzelten Studien schlechter sind als jene von Mischköstern. Was uns also die Frage natürlich aufkommt.
Obwohl gleich viel supplementiert wurde.
Was die Frage vielleicht aufwirft, ob es noch weitere Faktoren gibt, die hier den Vitamin D-Status beeinflussen oder ob es irgendwelche anderen Stoffwechselunterschiede gibt, die hier eine Rolle spielen. Nevertheless muss man sich jetzt aber da keine Sorgen machen, wenn man als vegane Person ausreichend Vitamin D supplementiert. Vielleicht braucht man ein bisschen mehr, aber man kann seinen Vitamin D-Status auch gut damit optimieren. Das Takeaway für alle Personen, die sich vegan ernähren und vielleicht davon betroffen sind, die müssen jetzt nicht sofort anfangen, Tierprodukte zu essen, aber man kann ja mal testen im ersten Schritt, ob vielleicht, wenn man das noch nicht tut, die Supplementierung von Vitamin D und langkettigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA sinnvoll ist. Dosierungshöhe, Vitamin D 40 bis 50 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht, Omega-3-Fettsäuren etwa im Bereich von, ich würde mal sagen, 500 Milligramm ist eine gute Dosis. Sowohl die Omega-3-Fettsäuren als auch das Vitamin D sollte aber, wenn man es davor länger nicht supplementiert hat, temporär höher dosiert werden. Die Dosierungsvorschläge und die Rechenwege, um das zu ermitteln, die haben wir in den Beiträgen sowohl zu Vitamin D als zu den Omega-3-Fettsäuren behandelt.
Können wir auch gerne verlinken.
Genau. Dann eine weitere ganz interessante Assoziation. Wie gesagt, wir sind ja viel in den Assoziationen. Es gibt da jetzt keine randomisierten Trials, vor allem, weil man das Verblinden und die Placebo-Kontrolle bei Lebensmitteln ja quasi nicht machen kann. Also worauf wir hier ansprechen, sind Gemüse- und Obstverzehr. Auch dazu gibt es einige Studien. Die sind zum Teil ein bisschen widersprüchlich, muss man sagen. In manchen Studien ist ein höherer Obst- und Gemüseverzehr mit einer geringeren Auftrittsrate assoziiert. In manchen Studien ist er mit einer höheren Auftrittsrate assoziiert. Interessant sind jene Studien, die einzelnen Gemüsekategorien ein bisschen mehr auseinander dividieren. Und da zeigte sich beispielsweise, dass es eine inverse Assoziation zwischen dem Zitrusfruchtverzehr gibt, also mehr Zitrusfrüchte haben eine geringere Auftrittsrate von Endometriose mit sich gebracht, wobei auf der anderen Seite ein höherer Verzehr an Kreuzblütlergemüsen, also an Kohlgewächsen wie Brokkoli, Blumenkohl, Rotkohl, Rucola, wenn wir darüber gesprochen haben, mit einer höheren Auftrittsrate assoziiert ist. Das heißt, Frauen, die weniger als eine Portion dieser Kreuzblütlergemüse zu sich genommen haben pro Woche, hatten eine geringere Auftrittsrate für Endometriose als jene Frauen, die ein oder mehr Portionen dieser Cruciferous Vegetables, also dieser Kreuzblütergemüse hatten. Nun ist natürlich eine oder mehr Portionen pro Tag, das sind schon wirklich Personen, die das sehr regelmäßig essen. Aber es zeigt eben etwas, was wir auch im Rahmen der nächsten Fragen noch besprechen werden, wenn es um die sekundären Pflanzenstoffe in den Kreuzblütern geht. Die haben ihre positiven Effekte, selbstverständlich. Die wirken antioxidativ, antikanzerogen und weiteres. Vieles davon sind jetzt natürlich auch In-vitro-Studien oder in vivo im Tiermodell. Aber da scheint potenziell was dran zu sein, auch für die menschliche Gesundheit. Auf der anderen Seite kann aber eine zu hohe Zufuhr natürlich erneut, wir kennen die U-förmige Risikokurve auch von den Nährstoffen. Dasselbe sehen wir auch bei sekundären Pflanzenstoffen. Eine zu hohe Zufuhr dieser zum Beispiel sekundären Pflanzenstoffe aus der Kreuzblütergemüsegruppe kann beispielsweise dazu führen, dass eben die Endometriose-Rate steigen kann unter mehreren Aspekten.
Dabei handelt es sich ja jetzt eben um Assoziationen. Mal angenommen, das ist kausal. Gibt es oder hast du da ein Erklärungsmodell? Weil, also ich persönlich hätte jetzt gedacht, so okay, jeden Tag Kreuzblütler Gemüse zu essen ist gesund so. Auf welcher Ebene würde das jetzt der Endometriose schaden oder der zuträglich?
Ja, also ich bin kein Endokrinologe, aber nachdem das Ganze ein hormongesteuertes Thema ist und zum Beispiel ja eine sehr hohe Kreuzblütlerzufuhr, vor allem natürlich unter dem Aspekt einer zu geringen Zufuhr an schilddrüsenrelevanten Nährstoffen wie Jod einen negativen Effekt auf die Schilddrüsengesundheit haben kann, das vielleicht wiederum indirekt den Hormonhaushalt auf mehreren Ebenen beeinflussen kann, könnte das ein Thema sein. Zu Recht kann man jetzt dann die Frage aufwerfen, wie war denn die Jodversorgung dieser Frauen? Wurde nicht getestet. Das heißt, eventuell könnte man auch diese negative Assoziation mit ausreichend Jod kompensieren. Was sich da einfach abzeichnet aus meiner Sicht, ist ein Stück weit das Bild, dass es um die Gesamtzufuhr geht. Das heißt, je pflanzenbetonter die Ernährungsweise ist, desto mehr Tierprodukte wegfallen, desto mehr können gewisse Lebensmittel auch in die negative Richtung kippen. Wir sehen das auch in einer weiteren Studie, das war die Publikation von Trabert et al. Mit ein bisschen kleiner, 284 Frauen, die Endometriose hatten, im Vergleich zu einer Kontrollgruppe mit 660, also sagen wir mal altogether etwa 900 Frauen, die hier untersucht wurden. Und da zeigte sich...
1000 sogar.
1000 sogar, 284 und 660.
Also 59.
Ja, genau, knapp unter 1000. Ja. Wie viel auch immer. Die wurden zwischen 96 und 2001 untersucht und da hat man tatsächlich sowohl in Bezug auf den Obst- als auch Gemüseverzehr eine positive Assoziation zum Auftreten von Endometriose gesehen. Das heißt, ein höherer Verzehr von Obst und Gemüse war in dieser Studie mit einem höheren Auftreten von Endometriose assoziiert.
Im höheren Auftreten. Mhm. Okay. Aber da wurde jetzt nicht zwischen Obst- und Gemüsesorten unterschieden, oder?
Ja und nein. Also was unterschieden wurde, es gab, also nicht grundsätzlich nein, aber es gab zusätzlich auch noch anhand der Beta-Carotin-Zufuhr die Assoziation, dass eben eine höhere Beta-Carotin-Zufuhr zu einer höheren Auftrittsrate von Endometriose führte. Und in derselben Studie haben wir andere Beobachtungen gesehen, die auch sich durch die anderen gezogen haben. Auch hier war der Milchproduktverzehr zum Beispiel ein schützender Faktor. Auch hier war eine höhere Gesamtfettzufuhr assoziiert mit einem geringeren Risiko für Endometriose. Das war das, was ich eben meinte. Gewisse Parameter ziehen sich durch, also höherer Milchproduktverzehr ist in quasi allen mir bekannten Studien zu diesem Thema mit einer niedrigeren Auftrittsrate assoziiert. Beim Obst und Gemüse ist es ein bisschen mehr gemischt. Und wo findet man viel Beta-Carotin? Neben den offensichtlichen Kandidaten wie Karotten und Süßkartoffeln findet man das natürlich auch in gewissen Kreuzblütlergemüsen, wie zum Beispiel Kohl ist extrem reich, also Grünkohl ist extrem reich an Beta-Carotin und gewisse andere auch. Das heißt, es könnte auch hier sein, dass erneut wieder der Zusammenhang zwischen Kreuzblütlergemüsen und Beta-Carotin und der Endometriose zusammenkommt oder dass es auch andere Faktoren hat. Ich möchte jetzt mit dem auf gar keinen Fall sagen, man sollte wenig Obst und Gemüse essen. Ich bin keiner von den Carnivoren, die sagen, Obst und Gemüse ist toxisch. Im Gegenteil, Obst und Gemüse ist wundervoll. Aber je mehr, desto besser ist ein bisschen eine zu vereinfachte Darstellung. Und wenn die Gesamternährung eben keinerlei Milchprodukte, andere Vollfette, tierische Produkte enthält, muss man ein bisschen besser aufpassen. Und es scheint mir nicht ganz unplausibel, dass eben viele Frauen mit Endometriose eine Verbesserung erlangen, wenn sie wieder Tierprodukte zu sich nehmen. Im ersten Schritt kann man sehr gerne auch in der veganen Ernährung einmal anfangen, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D, andere antioxidativ wirkende Nährstoffe und eine generell bessere Nährstoffsupplementierung zu forcieren. Dann kann man mal gucken, einige Monate, wie das läuft. Und wenn das immer noch nicht hilft, dann je nachdem, wie die Schwere ausgeprägt ist, wie sehr der Leidensdruck für einen dann ist, ist es vielleicht eine sinnvolle Idee, wieder zu den Tierprodukten zu greifen. Es ist, wie gesagt, sehr anekdotisch, aber nicht nur jetzt im Internet, wo man sagt, naja, keine Ahnung, wie die Frauen sich da vegan ernährt haben, sondern auch im erweiterten und auch im sehr nahen Freundes- und Bekanntenkreis und auch unter anderem bei meiner Lebensgefährtin ist es so, dass sich ihre Menstruationsbeschwerden, die teilweise so stark ausgeprägt waren, dass sie für mehrere Tage im Monat einfach ja fast lebensunfähig war, definitiv arbeitsunfähig, aber fast schon lebensunfähig war und sie zu der Zeit aber auch schon gut supplementiert hat, sich sehr ausgewogen ernährt hat und sie abseits von ihrer Ernährung nichts anderes geändert hat, diese Menstruationsbeschwerden quasi fast verschwunden sind. Sie sind manchmal noch ein bisschen da, aber sie sind in den allermeisten Fällen, sowohl jetzt bei meiner Lebensgefährtin als auch bei den meisten anderen näheren Bekannten, bei denen ich es mitbekommen habe, quasi verschwunden.
Spannend. Auf zur dritten Frage, oder?
Ja, bitte gerne, klar. Ich bin soweit. Wie gesagt, alle Studien, alle Papers, die wir besprochen haben, verlinken wir sehr gerne in der Videobeschreibung.
In der Podcast-Beschreibung.
In der Podcast-Beschreibung. Sorry, wir sind gerade Podcast
natürlich. Video gibt es leider hier noch nicht. Genau, die dritte Frage lautet, ist gekochter Brokkoli, somit wären wir wieder bei den Kreuzblütlern, sagt man Kreuzblütlern?
Kreuzblütlern, ja.
Ist gekochter Brokkoli mit Senf, in Klammer entweder aus der Tube oder aus dem Glas, genauso wie roher Brokkoli zu bewerten hinsichtlich Sulforaphan. Vielleicht zum Eingang wieder, was ist Sulforaphan überhaupt?
Sehr gerne. Ich habe mir da auch eine Stelle aus dem Vegan-Klischee-Buch rauskopiert, die das ganz gut erklärt. Weil wenn ich jetzt einfach nur sagen würde, naja, Sulforaphan ist halt ein Vertreter der Gruppe der Isothiocyanate, dann würde das, glaube ich, auch wenig helfen.
Dann würde ich nachfragen.
Genau. Aber letztendlich, also sowohl Sulforaphan als auch die Übergruppe der sogenannten Isothiocyanate sind sekundäre Pflanzenstoffe, die sehr potent sind. Und die In-vitro-Studien sind da ein bisschen gemischt. Je nach Konzentration können die positiv oder negativ wirken. Wir würden potenziell auch davon ausgehen, dass es auch im Menschen eine Dosis, ein Dosis-Wirkungsprinzip gibt, dass also quasi der vollkommene Verzicht auf Isothiocyanate, Sulforaphan und andere Vertreter auf Dauer dann nicht dasselbe positive Potenzial bieten würde im Vergleich zu einer moderaten Zufuhr. Das heißt, Leute, die regelmäßig in moderater Menge Kreuzblütler im Rahmen einer insgesamt gesunden Ernährung essen, scheinen davon gesundheitlich zu profitieren, aufgrund ihrer recht gut erforschten antioxidativen, antikanzerogenen und weiteren positiven Effekten. Aber nicht nur jetzt in Bezug auf die Endometriose, sondern auch in anderen Krankheitsbildern, vor allem was die Schilddrüse angeht, vor allem bei schlechter Jodversorgung, was durchaus immer noch ein Thema ist leider, mag eine zu hohe Zufuhr dieser Kreuzblütler auch abträglich sein. Das heißt, erneut muss man ein bisschen die Waage halten. Und das Interessante bei den Kreuzblütlergewächsen, dasselbe trifft auf einer prinzipiellen Ebene übrigens auch auf die Zwiebelgewächse zu. Bei beiden sehen wir, dass die bioaktiven Substanzen, die so besonders gut erforscht sind, in diesem Fall zum Beispiel das Sulforaphan, eigentlich gar kein Bestandteil des Brokkolis oder des Blumenkohls oder des Rucolas ist, sondern dass das ein Stoff ist, der sich erst im Laufe des Kauens beziehungsweise zu Beginn des Verdauungsprozesses entwickelt. Und warum, das sollte man, glaube ich, vorab klären, weil dann kann man die eigentliche Frage beantworten. Ich habe mir da, wie gesagt, eine kurze Stelle von Seite 301 aus dem Vegan-Klischee-D-Buch rauskopiert, die ich einfach gerne kurz vorlesen würde. Das ist nur ein kurzer Absatz. Und da steht geschrieben, das relevanteste ITC, also die Isothiocyanate, eine Gruppe an sekundären Pflanzenstoffen in Kreuzblütlern, das relevanteste ITC in Brokkoli und anderen Kreuzblütlern ist das sogenannte Sulforaphan, das mit Hilfe eines Enzyms namens Myrosinase aus einem Glucosinolat namens Glucoraphanin gebildet wird. Sprechen wir gleich darüber. Wenn die Pflanze, und das ist das Relevante für uns, von Schädlingen angegriffen wird. Im Grunde sind diese ITCs eine Art natürliche Pestizide zum Schutz der Pflanze vor Mikroorganismen und Insekten. Wie sich aber herausgestellt hat, profitiert auch die menschliche Gesundheit von ihnen. So heißt es in einer Veröffentlichung zu diesem Stoff, Sulforaphan, ein Isothiocyanat aus Brokkoli, ist eine der wirkungsvollsten krebshemmenden Substanzen aus Lebensmitteln. Das Ziel in der Gemüsezubereitung sollte also sein, so viel wie möglich ITCs in den Kreuzblütlern entstehen zu lassen, um von ihren gesundheitlichen Auswirkungen zu profitieren. Wobei so viel wie möglich hier natürlich trotzdem einschränkend heißt, man möge zwar in der Portion Brokkoli, die man isst, möglichst viel entstehen lassen, man sollte aber nicht nach oben hin unbeschränkt Brokkoli essen.
Jeden Tag 3 Kilo.
Genau, weil auch das sehen, also auch es gibt ja Leute, die das tun und es gibt mittlerweile auch ein paar Case Studies, ein paar Case Reports, die darüber berichten und da sehen wir tatsächlich negative Effekte bei Personen, die so große Mengen an Kreuzblütler essen, weil sie eben das Prinzip der Menge noch nicht so ganz verinnerlicht haben.
Das Prinzip der ausgewogenen Ernährung.
Genau, du sagst es. So, und dann gibt's auf der Seite, es ist übrigens also vorgelesen, habe ich das auf Seite 301, das ist das Kapitel zu dem Thema Gemüse in Vegan-Klischee.de und innerhalb des Kapitels Gemüse gibt es ein Unterkapitel zu Kreuzblütern. Und da gibt's eine Grafik, die ich auch gerade vor mir habe und die veranschaulicht das ganz gut. Wir können, es gibt nämlich das Ganze auch als Beitrag, vielleicht können wir auch den Beitrag verlinken. Da sieht man eine Pflanzenzelle. Und man sieht, dass innerhalb dieser Pflanzenzelle sogenannte Glucosinolate vorliegen. Glucosinolate, zum Beispiel Glucoraphanin, sind Ausgangsstoffe für dieses Sulforaphan. Sie sind aber kein Sulforaphan an sich. Das heißt, wenn ich jetzt nur dieses Glucosinolat bekommen würde, würde ich nicht im selben Maße davon profitieren im Vergleich zum Sulforaphan. In der ganzen Pflanze steckt kein Sulforaphan. Was wir aber zusätzlich zu den Glucosinolaten noch in der Zellwand haben, sind gewisse Enzyme, Myrosinase-Enzyme. Und erst wenn die Myrosinase-Enzyme mit der räumlich getrennten, mit den räumlich getrennten Glucosinolaten in Berührung, in Verbindung kommen.
Also das eine in der Zelle, das andere in der Zellwand.
Genau, erst dann entsteht dadurch Sulforaphan. Und solange die Pflanze intakt ist, passiert das nicht. Wie gesagt, es ist eigentlich ein Fraßschutz, ein Schutz vor Fraßfeinden oder auch vor Mikroorganismen. Und sobald die Pflanze quasi angebrochen, angeknabbert, wie auch immer wird, kommen eben durch die Verletzung der Zellwand, kommen die Myrosinase-Enzyme mit den Glucosinolaten in Kontakt und es entsteht dieses sehr starke Antioxidans, dieser sekundäre Pflanzenstoff, der übrigens auch für diesen charakteristischen Geruch und Geschmack von Kreuzblütern verantwortlich ist. Dieser leicht scharfe Geschmack schon fast auch, gell? Und Fressfeinde mögen das nicht sehr gerne. Meisten Kinder mögen das auch nicht sehr gerne. Und
viele Erwachsene auch nicht.
Einige Erwachsene auch nicht, das stimmt. Und die Krux dabei ist aber, und das alles müssen wir leider wissen, um auf die Frage sinnvoll zu antworten, damit auch alle Leute verstehen, worüber wir sprechen.
Weil die Frage war ja vielleicht nochmal, ist gekochter Brokkoli mit Senf genauso wie roher Brokkoli zu bewerten?
Genau, da denkt man sich so, hä, was ist denn das für eine seltsame Frage? Aber die Frage rührt daher. In Vegan-Klischee.de stelle ich 3 Möglichkeiten vor, wie man von diesen Sulforaphanen profitieren kann. Nummer 1, sehr naheliegend, ich esse ihn roh, daher auch der Bezug rohen Brokkoli. Weil, wenn ich den rohen Brokkoli esse, dann bin ich quasi wie ein Fraßfeind. Ich zerkaue ihn und durch das Zerkauen tritt die Myrosinase in Kontakt mit den Glucosinolaten und es entsteht Sulforaphan. Perfekt. Die zweite Variante wäre, wenn ihr sagt, ich will aber jetzt keinen rohen Brokkoli essen oder andere, verständlich, genau, oder andere Kreuzblüter. Ich meine, Rucola geht noch roh, ja, weil die meisten anderen finde ich roh wirklich nicht so gut. Und dann könnte man Folgendes machen, man könnte den Brokkoli einfach schneiden, weil dann passiert ja genau das erneut. Und dann warte ich aber. Und durch das Warten, wie lange man warten muss, ist nicht gut erforscht, aber meistens wird je nach Größe so 10 Minuten, Viertelstunde ungefähr angegeben. Und wenn ich das also gemacht habe und sich das Sulforaphan durch das Zerteilen der Zellwände gebildet hat, dann kann ihn erhitzen, weil das Sulforaphan, der Endstoff, der ist jetzt nicht unendlich hitzestabil, aber er übersteht das normale Erhitzen zu kulinarischen Zwecken. Die Myrosinase wiederum aber nicht. Das heißt, das Enzym ist hitzeempfindlich und wenn ich quasi den Brokkoli...
Wie die meisten Enzyme,
die meisten Enzyme, genau. Wobei sich Hitzeempfindlichkeit hier auch von bis geht. Ja. Das ist nicht so, dass jede Art von Enzym bei, wie es die Rohkost sagt, bei 42,5 Grad
sofort in Luft aufnimmt.
Genau, sondern es ist ein gradueller Prozess und unterschiedliche Enzyme sind unterschiedlich hitzebeständig. Und es kommt natürlich auch darauf an, in welcher Form das Enzym im Lebensmittel vorliegt. Mhm. Also ein isoliertes Enzym ist hitzeempfindlicher als es zum Beispiel eine Myrosinase in einer intakten Zellwand natürlich. Und wenn ihr bei dem Brokkoli unangeschnitten koche, dann ist zwar das Glucosinolat weiterhin intakt, weil das ist nicht hitzeempfindlich, aber die Enzyme werden eben deaktiviert und dann kann, selbst wenn ich es dann zerkaue oder zerschneide, dieser enzymatische Prozess nicht mehr stattfinden. Und daher ist eben Hacken und Warten eine Möglichkeit. Ich lasse quasi noch am Schneidebrett die Sulforaphanentwicklung stattfinden und dann kann ich es zubereiten und dann kann ich es essen. Perfekt. Und die dritte Variante wäre, wenn ich sage, es muss aber schnell gehen und das ist jetzt, worauf die Frage eigentlich hinaus möchte, wenn ich es eilig habe, wenn ich einfach schnell meinen Brokkoli zubereiten möchte, kein Problem, dann nehme ich einfach eine kleine Menge an irgendeinem rohen Kreuzblütler und gebe das zum Gekochten dazu. Das heißt zum Beispiel, immer meine Brokkolisuppe, habe es aber eilig. Was mache ich? Ich schneide und erhitze den Brokkoli direkt und lege mir einfach nur 2-3 kleine Brokkoliröschen zur Seite, koche dann die Suppe und bevor ich sie dann final püriere, werfe die 2-3 rohen Brokkoliröschen mit rein, mixe es dann. Diese kleine Menge an Myrosinase aus der rohen Brokkolirose hilft und genügt, um die gesamten Glucosinolate in dem gekochten Brokkoli zu Sulforaphan umzuwandeln. Das ist also recht effizient. Zusätzlich würde es auch noch gehen, andere Kreuzblüter, die vielleicht roh besser schmecken, zu nehmen. Das heißt, ich könnte theoretisch auch, Suppe ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber angenommen, ich mache mir eine Brokkolisoße, Pasta mit Brokkolisoße und ich möchte direkt alles erhitzen, dann kann ich das machen und gebe einfach am Ende eine kleine Handvoll Rucola beispielsweise dazu. Die Myrosinase-Enzyme im Rucola werden dann ebenfalls die ganzen Glucosinolate im Brokkoli umwandeln können. Oder wenn es ein roher Senf ist, der nicht erhitzt wurde, wäre auch Senf eine Möglichkeit. Und jetzt schließt sich endlich der Kreis, weil die Frage war ja, ob die Zugabe von Senf genauso wirkt wie das Essen von rohem Brokkoli. Ist das korrekt?
Genau, also ist gekochter Brokkoli mit Senf genauso wie roher Brokkoli zu bewerten?
Genau, und die Antwort darauf ist, es kommt darauf an, wie der Senf zubereitet wurde. Weil wenn der natürlich auch erhitzt wurde und ich würde denken, dass die allermeisten Senfsorten, die man im Laden kaufen kann, dass die so erhitzt wurden, damit sie haltbar bleiben und dass sie entsprechend dann eben nicht mehr die Myrosinase-Aktivität aufweisen. Wenn du dir jetzt selber Senf zubereitest oder wenn eine Unternehmung explizit darauf hinweist, dass ihr Senf Rohkostqualität hat, quasi nicht erhitzt wurde, dann wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit.
Also die Antwort ist, kommt auf den Senf drauf an.
Jawohl, so kurz hätte man es machen können. Aber ich denke, mit der Antwort würde niemand was anfangen können, wenn er nicht das Ganze rundherum einmal noch gehört hat.
Und verstanden hat, ja.
Genau.
Und vielleicht zwei, dreimal gehört hat. Dann würde ich sagen, auf zur vierten Frage.
Jawohl.
Und zwar lautet diese. Ist Honig wie Haushaltszucker zu bewerten hinsichtlich Hautalterung? Dann wäre meine erste Follow-up-Frage natürlich sofort einmal, wie ist Haushaltszucker denn hinsichtlich Hautalterung zu bewerten?
Ja,
also oder wie wird das
ist
gemeinhin bewertet?
Ja, also was man sieht, das kommt mir immer wieder unter, dass es halt generell heißt, eine zuckerfreie Ernährung ist das Allerwichtigste und jede Menge von Zucker würde eh allem schaden.
Zucker ist böse.
Zucker ist böse, genau. Und und wie so oft natürlich steckt da ein Kern Wahrheit drin im Sinne von, ja, ein überbordender Zuckerverzehr im Rahmen einer überkalorischen westlichen Ernährung, die insgesamt schlecht zusammengestellt ist, ist natürlich schlecht, ganz klar. Eine moderate Menge an zugesetztem Zucker, die WHO empfiehlt maximal 10, würde sich aber wünschen, dass wir eher bei 5% zugesetztem Zucker der Gesamtkalorienzufuhr bleiben, ist nicht mit einer Risikoerhöhung für irgendwelche chronischen Erkrankungen assoziiert.
Sprich bei 2000 Kilokalorien pro Tag maximal 200 Kalorien, besser maximal 100 Kalorien aus Zucker.
Genau.
Was wiederum bedeutet, Zucker, ein Kohlenhydrat, hat 4 Kilokalorien pro Gramm. Mhm. Sprich, bei 200 wären das dann durch 4, 50 Gramm, was eigentlich ziemlich viel ist.
Ist eh nicht aber so wert. Auch, das ist also mit zugesetzter den 10% Zucker.
Die Obergrenze.
Die 50 waren jetzt 10% oder
50%? Die 50 Gramm sind 10%, also besser 25 Gramm. Maximal 25 Gramm, was ja über ein Softdrink schnell erreicht ist. Aber wenn man jetzt primär Wasser oder ähnliche nicht zuckerhaltige Flüssigkeiten konsumiert und dann einfach nur, keine Ahnung, ein Stück Torte isst, dann bekommt man das, glaube ich, schon schwer hin, weil also Torte hat jetzt pro Stück nicht 25 Gramm Zucker.
Kommt aus Tortenstück an, ja. Aber was du sagst, ist vollkommen richtig. Leute haben ja, die drehen jede Packung von jedem Gericht um und sagen, ah nee, die Tomatensoße, die nehme ich nicht, weil da ist Zucker drin. Und dann guckst du halt so, ja, wie viel denn? Wenige Gramm.
2 Gramm pro 100
Milliliter. Genau, und dann hast du halt 200 Milliliter, dann hast du halt 4 Gramm Zucker. Das führt dazu, dass die Tomatensoße aber gut schmeckt. Und du sie vielleicht im Rahmen deiner Gemüsepfanne, du das Gemüse noch lieber isst. Oder wenn du sagst, mir ist der Kreuzblütler ein bisschen zu bitter, ich nehme ein bisschen Zucker und mache den Brokkoli damit besser schmeckend. Perfekt, wenn es hilft, etwas Gesundes leichter zu essen, wird das wirklich in der Menge keine negativen Effekte haben.
Ich kenne es auch aus meiner Kindheit so, wenn meine Mutter den Salat zubereitet hat, Olivenöl, Essig, Salz und eine Prise Zucker.
Ja. Und der Salat war wirklich lecker. Also dann hat die wirklich Bock auf Salat. Und geht mir auch heute so. Auch, ich meine, heute machen wir es dann meistens so, dass wir halt irgendwas anderes Süßendes in das Dressing geben.
Jetzt Papieren. Nicht
immer Papieren, genau, oder Dattelsirup oder Dattelzucker oder was auch immer. Aber jede Art von Süße hilft halt, dieses leicht Bittere auszugleichen. Und das heißt, diese Idee eben, dass Zucker auf prinzipieller Ebene irgendwas macht. Nein, Zucker kann im Rahmen einer westlichen, ungesunden Ernährung, wenn er im Überfluss zugeführt wird, schaden auf mehr Ebenen. Und ja, auch die Haut kann negativ in Mitleidenschaft gezogen werden, aber auch hier ist es nicht nur, weil Menschen essen ja eine gewisse Menge an Kalorien, müssen sie auf tägliche Basis, um eben den Kalorienbedarf zu decken. Und wenn sie viel Zucker essen, ist das meistens auch in den epidemiologischen Studien ein Marker für eine insgesamt ungesunde Ernährung. Die meisten Menschen, die sehr viel Zucker essen, essen auch insgesamt sehr schlecht. Und daher, wenn man wirklich eine sehr vollwertige Ernährung hätte, was der Großteil nicht hat, dann kann man durchaus argumentieren, ob man nicht vielleicht diese Zuckergrenze sogar ein bisschen nach oben schieben könnte ohne negative Effekte, weil, und das sehen wir auf mechanistischer Ebene bei ganz, ganz vielen Stoffen, unter anderem eben auch beim Zucker, was es die Hyperglykämie angeht, dass eine vollwertige pflanzenbetonte Ernährung mit vielen sekundären Pflanzenstoffen, Ballaststoffen und weiteren die Hyperglykämie reduzieren kann im Vergleich zur selben Menge an Zucker im Rahmen eines Gerichts, was weniger Ballaststoffe und weniger sekundäre Pflanzenstoffe hat. Von daher würde ich wirklich auch für die psychologische Gesundheit der Leute darauf beharren, dass wir nicht ganz so absolut über einzelne Lebensmittelbestandteile sprechen. Aber fair enough, ja, man sollte mit dem Zucker sparsam sein, so kann man sagen. Vor allem, man möchte sich einfach auch ein bisschen eine kulinarische Gewohnheit schaffen, die nicht mehr so stark getrieben von süßen Geschmäckern ist, sodass man es auch wirklich schätzt, wenn etwas eine leichte Süße hat und man eben nicht durch eine Riesenmenge an Softdrinks oder anderen zuckerhaltigen Lebensmitteln und oder Getränken einfach auch komplett sein Süßungsbewusstsein verliert. Oder auch wenn jetzt, und Thema Süßstoffe, glaube ich, können wir mal in einer eigenen Folge besprechen, auch das ist ein Riesenthema, selbst wenn Süßstoffe nicht akut problematisch sind, und ich würde mal sagen, grundsätzlich ist, und das zeigen die Studien eigentlich, der Austausch von Zucker durch Süßstoff immer positiv, hat es natürlich trotzdem einen Effekt, der nicht ganz so vernachlässigen ist, unsere Sensibilität für Süßes wird herabgesetzt und sollte irgendwann einmal nicht die Möglichkeit bestehen, für die jeweilige Person Süßstoffe zu haben, steigt natürlich die Chance, dass sie ihren Appetit nach Süßen dann durch andere zuckerhaltige Dinge nachgeht. Aber Süßstoffe, ganz eigenes Thema. Mhm. Zurück zur eigentlichen Frage, nachdem wir hoffentlich zumindest im Überblick etabliert haben, dass es nicht so schwarz-weiß ist, dass jetzt Zucker der Haut akut schadet, sondern eine ungesunde Ernährungsweise, eine hyperkalorische, eine hyperglykämische und andere negative Ernährungsmuster schaden in Summe. Und es ist nicht das bisschen Zucker, was man eventuell dazu gibt.
Mhm. Aber zurück zur eigenen Frage. Angenommen, zu viel Zucker schadet der Haut. Oder führt zu Hautalterung, ist das dann auch von Honig, der großteils aus Zucker besteht oder großteils Zucker ist, zu erwarten oder nicht?
Ja, und die Antwort ist wirklich ein ganz klares Nein. In der veganen Bewegung wird Honig natürlich einfach auch als ein Zuckerersatz gesehen und es wird nicht viel darüber gesprochen, dass Honig so viel mehr als das ist, aber das muss man ehrlicherweise sagen, auch wenn man sich vegan ernährt, dass Honig nichts mit allen anderen Süßungsmitteln zu tun hat. Also all die Sirupe dieser Welt, von Agavendicksaft über andere Dicksäfte, haben bei weitem nicht die Und Nährstoffdichte ist ein bisschen das falsche Wort, weil die Menge an Vitaminen und Mineralstoffen vernachlässigbar ist, aber die Menge an antioxidativen Substanzen, es sind jetzt keine sekundären Pflanzenstoffe im klassischen Sinn, weil es ja
keine Pflanze ist.
Genau, aber es sind trotzdem sekundäre Pflanzenstoffe, die über die Biene in den Honig kommen. Und damit sind es.
Und von der Biene ja eigentlich auch über die Pflanze, weil, also hängt das mit der Blüte zusammen?
Genau, also weil die Honig entsteht ja, weil Bienen sammelt. Pollen sammeln, genau, ja. Genau und da auf Basis dessen dann also Honig sind produzieren. Doch es sind, genau, es sind indirekt sekundäre Pflanzenstoffe in einem tierischen Produkt, wenn du so möchtest. Mhm. Genau. Ist ja nicht das einzige tierische Produkt, das es haben kann. Man findet sekundäre Pflanzenstoffe immer wieder mal in gewissen Spuren in gewissen Tierprodukten, aber so hochkonzentriert ist es durchaus eine Ausnahme. Und beim Honig muss man natürlich auch so ehrlich sein und differenzieren nach der Qualität. Das wird ja sehr oft vergessen. Es ist, bei den pflanzlichen Lebensmitteln ist es immer ganz klar. Da ist es so, natürlich würde niemand auf die Idee kommen, hochraffiniertes Weißmehl und intaktes, gekeimtes Vollkorngetreide als Getreide in eine Kategorie zu werfen und dann sagen, ja, das ist, jedes Getreide ist schlecht, weil das zeigen die Studien nicht. Die Studien, wo das wirklich in einen Topf geworfen wurde, das sind die, die dann für viel Kontroverse sorgen, weil sie dann sehr widersprüchliche Ergebnisse liefern. Aber in Summe wissen wir, vor allem im Rahmen erneut einer westlichen Ernährung, keiner muss jetzt Angst vor Weißmehl haben, aber eine westliche Ernährung mit viel zugesetztem Zucker, viel zugesetztem Weißmehl ist gesundheitlich abträglich und ein regelmäßiger Verzehr von Vollkorngetreiden, von hochwertigen Getreiden, die noch möglichst intakt sind, ist ein gesundheitsförderliches Vorgehen und das Keimen von Getreiden führt dann noch einmal zu einer Verbesserung des Nährwertes. Das heißt, da sind wir ganz klar und das würde jeder vegan lebende Mensch verstehen, wir müssen differenzieren. Bei den tierischen Produkten wird das insgesamt auf Seiten der Veganer oft nicht gemacht. Sowohl bei den Milchprodukten, als auch beim Fleisch, als auch beim Fisch, als auch bei den Eiern gibt es auch Riesenunterschiede. Da ist es dann halt oft nicht die Verarbeitung, sondern die Fütterung, die Rasse, die Produktionsmenge pro Tier etc., die einen Einfluss auf die Qualität der Produkte hat. Und auch beim Honig ist es so, dass es hier zum einen mal abhängig der Art des Honigs Riesenunterschiede gibt. Also man kennt vielleicht den extrem teuren Manuka-Honig. Und aus Neuseeland, genau. Mhm. Und auf der anderen Seite eben den günstigen industrialisierten Honig und quasi alles andere dazwischen. Das heißt, man kann auch nicht sagen, Honig ist dies oder jenes, sondern man muss eben differenzieren. Und gerade hochwertiger Honig ist ein sensationelles Produkt, ernährungsphysiologisch. Ich habe mir auch ein bisschen die Daten dazu angeguckt. Es gibt aus den letzten Jahrzehnten vielversprechende Daten. Gerade 2023 kam eine schöne Übersichtsarbeit, auch die verlinkt man von, ich weiß nicht, wie man es im Englischen ausspricht, es ist auch, glaube ich, kein englischer Nachname, Palmer Morlet, wie auch immer.
Klingt französisch.
Vielleicht auch, stimmt, gute Frage. Eine Übersichtsarbeit, die 48 Clinical Trials zwischen 1985 und 2022 analysiert hat, über 3600 Probanden. Und dadurch, dass in vielen dieser Studien auch nicht, wie auch bei vielen von den anderen Lebensmitteln, beim Fleisch, bei den Eiern etc., die Qualität nicht richtig differenziert wird, ist es so, dass die Ergebnisse nicht alle ganz klar in eine Richtung zeigen und dass wir ein bisschen Heterogenität haben in beide Richtungen. Aber durch die Bank hinweg, wenn wir quasi diese 48 Trials uns angucken, sehen wir ganz klar, dass ein höherer Verzehr von Honig mit besserer Gesundheit sowohl für die kardiovaskuläre als auch überraschenderweise für die Stoffwechselgesundheit einhergeht. Das heißt, auch hier, natürlich ersetzt Honig anderen Zucker. Das heißt, wenn wir es Personen haben, die alle keinen Zucker essen, heißt es nicht, dass mehr Honig dann plötzlich ihr Diabetesrisiko reduziert.
Aber das sind jetzt wieder Korrelationsstudien, oder?
Grundsätzlich ja,
also aber es genau, könnte sehr gut daran liegen, Leute, die Honig essen, konsumieren bewusster, essen weniger Zucker, machen mehr Sport.
Würde sagen, oder wurde dafür korrigiert? Das ist der wichtigste Aspekt. Man kann für gewisse Dinge natürlich adjustieren, aber grundsätzlich sehen wir mit Sicherheit auch einen Verdrängungsaspekt, weil wenn man jetzt schon regelmäßig Honig isst, wird man andere Süßungsmittel weniger verwenden, weil man kann halt nur eine gewisse Menge Süßungsmittel pro Tag verwenden. Und das heißt, daher kommt das überraschende Ergebnis, dass eben ein höherer Honigverzehr mit einem geringeren Risiko für Diabetes einhergeht. Aber
kann man dann sagen, dass es der Honig ist? Weil, also gibt es auch irgendeine placebo-kontrollierte Studie, die getestet hat, die Person bekommt pro Tag 10 Gramm Honig und die andere Person aus der anderen Gruppe keinen Honig und dann hat man auch einen positiven Aspekt
gesehen. Das ist das Ding, das ist also eine sehr komplexe Fragestellung und folgendes muss man dazu beachten. Diabetes ist ja grundsätzlich mal eine Stoffwechselerkrankung, die jetzt im Gegensatz zu zum Beispiel gewissen Krebserkrankungen ja keine genetische Komponente hat. Das heißt, wenn eine Person Normalgewicht hat, die richtigen Fettsäuren zu sich nimmt und nicht übermäßig viel hochglykämischer Zucker zu sich nimmt, dann wird die keinen Diabetes kriegen. Und wenn ich jetzt quasi eine Gruppe habe mit Menschen, die Normalgewicht haben und sich gesund ernähren, und dann gebe ich der einen Gruppe 10 Gramm Honig am Tag und der anderen nicht, dann werde ich natürlich keine Ergebnisse haben, weil beide werden einfach keinen Diabetes entwickeln, auch über Jahrzehnte hinweg. Aber was eben uns aus meiner Sicht mehr interessiert, und da stecken wir eben jetzt gerade in so einer Bubble drin, wo wahrscheinlich die meisten Leute diesen Podcast hören, für die wird Honig jetzt zum Beispiel in Bezug auf die Stoffwechselgesundheit keinen so großen Effekt haben, weil sie insgesamt ein sehr geringes Stoffwechselrisiko haben, also ein Risiko für Stoffwechselerkrankungen. Aber in der allgemeinen Bevölkerung, wenn man sagen würde, wir nehmen weniger Zucker durch Softdrinks, durch Desserts etc. auf und würden einen Teil davon durch Honig, durch hochwertigen Honig ersetzen, dann hätte das, und so wird es auch in einer weiteren Publikation beschrieben, auch einen großen ökonomischen Nutzen, weil es auf Gesellschaftsebene gesundheitlich positiv wirken würde. Mhm. Ich würde jetzt nicht den Case machen und sagen, wenn du bis jetzt keinen Honig gegessen hast und dich sehr vollwertig ernährst, dass du ihn brauchst oder dass dir was abgeht. Im Gegensatz zu gewissen anderen Tierprodukten, die einfach sehr nährstoffreich sind und Nährstoffe liefern, die man ansonsten kaum bekommt. Mhm. Eier, Cholin, Fisch, Omega-3 und so weiter und so fort. Aber, und das ist, finde ich, für mich ein springender Punkt, die allermeisten Menschen, inklusive mir, haben ein natürliches Verlangen nach Süße. Evolutiv.
Kenn ich nicht.
Kennst du? Benni lacht, falls jemand das nicht gehört hat. Genau. Ich habe sogar das Gefühl, du isst zwar weniger Süßes als ich, aber wenn was Süßes im Haus ist, hast du die schlechter im Griff als ich.
Also ich kaufe eher weniger Süßes ein, aber wenn es da ist, dann gönne ich mir ja.
Im Supermarkt bist du besser beherrscht, aber daheim dann, wenn es da ist, dann.
Ja, vor allem jetzt halt mit dem vielen Laufen und Radfahren und so.
Kannst du es halt auch leisten.
Das auch gönnen.
Das stimmt, das stimmt. Ja, und diese natürliche Vorliebe für Süßes ist natürlich evolutiv auch total nachvollziehbar, weil was heißt süß? Süß heißt einmal zum einen nicht giftig, weil die allermeisten giftigen Dinge sind bitter. Daher mögen wir auch bitteren Geschmack nicht, obwohl es ja auch gesunde, bittere Sachen gibt, Lebensmittel gibt. Und auf der anderen Seite signalisiert uns süße, gut verfügbare Kohlenhydrate. Und das evolutiv in einer Zeit, in der gut verfügbare Kohlenhydrate eher rar waren.
Ist das auch die Prägung über die Muttermilch, die ja auch süß ist?
Genau, das ist auch ein Punkt. Woher kriegen Kinder im Säuglingsalter ihre dringend notwendigen Kohlenhydrate über die Muttermilch? Und der Gehalt an Laktose, an Zweifachzucker in der menschlichen Muttermilch ist deutlich höher als in anderen Spezies. Das heißt, Menschen haben eine unproportional hohe Vorliebe für Süßes und entsprechend mögen wir Süßes. Und jetzt kommt eben der Punkt. Wenn ich eh schon sage, ich esse als Person auf regelmäßiger Basis etwas Süßes, einfach weil ich will, und ich habe die Wahl zwischen all den unterschiedlichen Arten zu süßen, gibt aus meiner Sicht nur zwei Arten, die wirklich sinnvoll sind auf Dauer. Und zwar zum einen ist es die Süße aus Früchten, aus vollwertigen Früchten, können auch Trockenfrüchte sein, und zum anderen Honig. Alles andere ist für mich keine sehr sinnvolle Art zu süßen. Es gibt dann natürlich zwischen bei all den anderen Süßungsmitteln inklusive Süßstoffen bessere und schlechtere Optionen, aber das sind aus meiner Sicht die zwei sinnvollsten. Und wenn man jetzt aus der veganen Perspektive über Honig spricht, wäre es aus meiner Sicht auch sinnvoll, ein bisschen mehr zu differenzieren, weil man kann es für sich persönlich auch ablehnen, ist ja völlig fein, aber die Idee, dass es das Beste für unsere Gesellschaft zumindest mittelfristig wäre, wenn einfach möglichst viele Leute aufhören, Honig zu essen, das ist aus meiner Sicht zu kurz gedacht. Und ja, Filme wie Modern Honey, den man sich gerne angucken sollte, die zeichnen ein sehr dystopisches Bild der Honigwirtschaft, weil das auch der größere Teil, der weit größere, der überwiegende Teil der Honigwirtschaft ist, dieses quasi monokulturelle, in Massen gefertigte Produkt, was sowohl für die Bienenvölker als auch für die Umwelt problematisch ist. Aber Bienen sind ein integraler Bestandteil. Und wenn hochwertige Imker, also wenn Imker hochwertig arbeiten und aktiven Bienenschutz betreiben, dann geht das, zumindest solange wir nicht große Steuereinnahmen darauf verwenden, Bienen aufzuforsten, geht's halt nur über den quasi über den Hebel der Wirtschaftlichkeit, dass eben dieser Imker zumindest einen Teil des Honigs auch verkauft, damit seine Lebensgrundlage bestreiten kann und sich dann aktiv um die Bienen kümmert. Halte ich, wenn es gut gemacht ist, für eine zumindest mittelfristig für eine sehr sinnvolle Vorgehensweise und einen sehr sinnvollen Trade-off. Und daher, lange Rede, kurzer Sinn, ich verstehe, wenn eine vegan lebende Person das nicht konsumieren möchte, aber auf einer gesellschaftlichen Ebene bin ich grundsätzlich pro Honig, ist auch einer der Gründe, ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben, spätestens jetzt können wir es dann ankündigen, es kommt ja Mitte November die Hofschätze-Seite online, wo auch die Produkte vom Maranhof, unsere Eiernudeln und weiteres verkauft werden und auch einige andere bäuerliche, landwirtschaftliche Produkte und unter anderem auch...
Aus primär Österreich, oder?
Genau, primär Österreich, es ist jetzt tatsächlich sich so ergeben, dass wir natürlich jetzt auch sehr viel in Österreich unterwegs sind. Mhm. Wenn wir jetzt hochwertige landwirtschaftliche Produkte aus Deutschland finden würden, würde ich sagen, lass die auch sehr gerne nehmen. Aber im Moment ist es sehr österreichisch geprägt, das stimmt. Und da haben wir unter anderem auch mindestens einen, vielleicht auch noch einen zweiten Imker als Partner, der für uns Honig produziert und der dann entsprechend auch für alle, die Interesse daran haben, verkauft werden. Weil es eben aus meiner Sicht sowohl jetzt gesamtheitlich betrachtet für den Bienenschutz und für die ökologischen Aspekte, die Umweltaspekte sinnvoll ist und abgesehen von vollwertigen Früchten, aus denen man halt nur gewisse Dinge machen kann, Honig halt ein sehr gutes Süßungsmittel ist. Weil du kannst aus ganzen Früchten gewisse Dinge machen, aber halt nicht alles. Weil in dem Moment, wo du die Früchte dann plötzlich wieder anfängst, zu Sirup zu verarbeiten, findet eine viel höhere Verarbeitung statt im Vergleich zu, wenn du einfach einen flüssigen Honig nimmst. Und um noch einmal kurz zurückzukommen zu den Daten. Wie gesagt, die 2023er Publikation, die Review mit den 48 Clinical Trials zeigte eben, dass sowohl in Bezug auf kardiovaskuläre als auch metabolische Risikofaktoren ein höherer Verzehr an Honig statt anderen Süßungsmitteln positiv wirkt, aber auch auf die Wundheilung und weiteres. Und es scheint mir auch nicht ganz weit hergeholt, dass auch viele Kosmetikprodukte Honig enthalten. Das heißt, die Frage der Hautalterung und des Honigs, finde ich, ist insofern interessant, weil man muss einmal differenzieren, isst man Honig oder schmiert man sich ihn topisch auf die Haut? Beides scheint potenziell sinnvoll zu sein. Was jetzt für die Haut akut besser oder schlechter wirkt, sei mal dahingestellt. Aber Honig hat in so vielen Aufgabenbereichen, finde ich, einen Platz, auch abseits der reinen Nährstoffzufuhr und der Ernährung. Und daher würde ich mir einfach wünschen, dass Leute, wenn sie Honig konsumieren wollen, verstehen, was für ein wahnsinnig hochwertiges Produkt es sein kann und dass man auch die Wertschätzung hat und entsprechend den Imker oder die Imkerin halt für ihre wichtige Arbeit auch entlohnt und eben sich nicht auf billigen Honig konzentriert, den man für wenige Euro bekommt, weil der kann natürlich ein Problem sein. Und ich habe mir auch noch eine spannende 2021er Publikation angeguckt, auch die können wir gerne verlinken, die auch nochmal aus dem historischen Kontext über Honig spricht, fand ich auch sehr interessant. Das heißt, dass alles, was wir schon immer machen, sinnvoll ist, aber Honig hat auch eine sehr lange Historie und zwar eine gut belegte Wirksamkeit historisch gesehen und hat damit einfach auch einen guten Track Record, wie wir so bei einigen Lebensmitteln schon gesagt haben. Und daher sehe ich das wirklich als ein sehr spezielles, besonderes Produkt und hoffe, dass man die Leute dafür begeistern kann, dass sie einfach die Wertschätzung gegenüber dem Produkt haben und eben wir aufhören, halt Billo-Honig zu kaufen.
Mhm. Wäre bei ganz vielen Lebensmitteln, glaube ich, ganz gut.
Yes.
Damit würde ich sagen, leite ich zur fünften Frage über. Und zwar wurde gefragt, ob es tatsächlich keine Studien zum Thema Kollagen und Osteoporose gibt.
Doch, da gibt es schon Daten und die sind aus meiner Sicht auch vielversprechend und zeigen jetzt kein eindeutiges Bild, wie so oft, aber sie zeigen eine eindeutig positive Richtung. Es wird ja oft auf den sozialen Medien gesagt, ja, das ist alles nur ein Scam, eine Betrügerei, eine Abzocke von Unternehmen, die Supplements mit Kollagenhydrolysat oder Kollagenpeptiden verkaufen. Und dem würde ich widersprechen. Also zum einen, ich verkaufe keinerlei Kollagenpeptide oder ähnliches, habe keine Kooperationen mit Firmen, die das machen. Das heißt, mir könnte es grundsätzlich wurscht sein, wie die Datenlage dazu aussieht. Im Gegenteil, hätte ich eher von meiner Position heraus sogar ein Bias in Richtung, dass es mir lieber wäre, dass es nicht wirkt, weil es ist eben ein Schlachtnebenprodukt, das man großindustriell produzieren muss. Das heißt, es gibt jetzt keine Möglichkeit, von sehr gut gehaltenen Tieren Kollagenhydrolysat zu produzieren, weil das Ganze muss aus Schlachtabfällen großindustriell produziert werden. Das heißt, es ist definitiv ein Produkt, das zumindest bis auf Weiteres unumgänglich mit der groß angelegten Tierhaltung assoziiert ist. Und es wäre mir also durchaus recht, wenn vegan lebende Menschen keinerlei Kollagenpeptide bräuchten und wenn es eben keine positiven Daten dazu gäbe. Die gibt's aber halt. Und die können wir sehr gerne besprechen. Und ich habe ein bisschen was vorbereitet. Es reicht auch schon weiter zurück, aber ich dachte, wir konzentrieren jetzt mal auf die letzten Jahre. Und da gab es doch schon einiges. Also beginnend hier eine 2015er Publikation, Elam et al., eine Studie zum Thema der Knochenmineraldichte und der Supplementierung von Kollagenpeptiden, also eine Interventionsstudie und keine reine Assoziationsstudie. Und da wurden Kollagenpeptide gegeben, gemeinsam mit Calcium und Vitamin D, und es zeigte sich eine Verbesserung der Knochenmineraldichte. Jetzt muss man sagen, okay, vielleicht hätte auch das Calcium und das Vitamin D alleine geholfen. Wir sehen aber in Trials, die nur Calcium und Vitamin D alleine geben, nicht dieselbe Verbesserung. Wir sehen eine Verbesserung, aber nicht so stark ausgeprägt. Plus in anderen Trials wurde auch nur reines Kollagen Hydrolysat gegeben. Ein Jahr später, 2016, Porfirio et al. Hat eine systematische Übersichtsarbeit veröffentlicht, hat die Daten aus PubMed zwischen 1994 und 2014 gesammelt und auch hier zeigte sich anhand von 9 experimentellen, also Interventionsstudiendesigns, dass eine regelmäßige Zufuhr von Kollagenpeptiden die Knochendichte, also die Knochenkomposition positiv beeinflusst und auch einen positiven Effekt auf das Knorpelgewebe aufweist. Also Kollagen hat nicht nur im Knochengewebe einen positiven Effekt, auch auf das Knorpelgewebe, auch auf die Haut, auch auf das Bindegewebe. Und darüber hinaus hatte die Publikation auch noch einen Fokus darauf gelegt, dass es nicht nur die Knochenmineraldichte verbessert, sondern auch eine Verbesserung des Schmerzempfindens bei Probanden verursachen oder bedingen konnte. Und auch eine 2017er Review zeigte ebenfalls und leitete das ein mit: A growing body of evidence demonstrates that Kollagenhydrolysat hat aufgrund seiner bioaktiven Properties einen beneficial, also einen positiven Effekt auf das Knochengewebe und verbessert bzw. stimuliert die Knochenbildung der Zellen und verbessert die Kalziumabsorption, hat eine antiinflammatorische und eine antioxidative Wirkung. Und entsprechend ist das Kollagenhydrolysat, die Kollagenpeptide, ist einer von mehreren vielversprechenden Kandidaten, wenn es um die Prävention von Osteoporose geht. Weiter sehen wir in 2018 König et al. Eine Publikation, die einen osteoprotektiven, also einen knochenschützenden Effekt von Kollagenpeptiden bei, in dem Fall jetzt 131 postmenopausalen Frauen mit bereits reduzierter Knochenmineraldichte an einigen Stellen wie der Wirbelsäule zeigen konnte. Weil das ist auch wichtig, die Knochenmineraldichte nimmt vor allem bei Frauen nach der Menopause, wenn der Östrogenspiegel sinkt, wenn nichts unternommen wird, durchaus rapide ab, weswegen Frauen daher sehr besonders gefährdet sind, Osteoporose dann nach der Menopause zu entwickeln. Und diesen 131 postmenopausalen Frauen mit reduzierter Knochenmineraldichte wurden 5 Gramm Kollagenpeptide ohne andere Nährstoffe gegeben. Und nach dem einen Jahr konnte ebenfalls gezeigt werden, dass gewisse Parameter der Osteoporose und des Frakturrisikos dadurch verbessert werden konnten. Im Vergleich zu der Placebo-Gruppe, also es ist auch eine Placebo-kontrollierte Studie, bei den Placebo-Probanden ist es so, dass die Knochenmineraldichte und assoziierte Parameter sich weiterhin verschlechterten. Also wir sehen, hätten die Frauen jetzt nichts gemacht, wäre nicht nur es gleich geblieben, sondern potenziell hätte sich ihre Knochenmineraldichte sogar verschlechtert. Die 2018er Studie von König et al. Ist auch insofern interessant, weil mit zumindest an einer Untergruppe dieser Probanden dann auch noch ein 4-Jahres-Follow-up gemacht wurde. Wurde dann 2021 veröffentlicht und auch hier sieht man, dass die weiterführende Supplementierung mit den Kollagenpeptiden ebenfalls zu einer klinisch relevanten und nicht nur statistisch signifikanten, sondern eben auch klinisch relevanten Erhöhung der Knochenmineraldichte in der Wirbelsäule assoziiert war. Und das Ganze wurde dann noch einmal zusammengefasst in einer Review von 2023, Campos et al., also sehr aktuell. Und auch hier zeigte sich über die Daten hinweg, dass eine Kollagensupplementierung die Knochenmineraldichte, die Stärke, aber auch die Knochenmasse verbessern konnte. Außerdem die Mobilität in den Gelenken und auch deren Funktionalität verbessern konnte und auch bei Schmerzpatienten den Schmerz reduzieren konnte. Und entsprechend ist natürlich vor allem mit voranschreitendem Alter die regelmäßige Zufuhr von Kollagenpeptiden zusammen natürlich, und das ist auch wichtig, im Zusammenspiel mit einer regelmäßigen körperlichen Aktivität, optimalerweise einer guten Kalziumversorgung, einer guten Vitamin D-Versorgung, wirklich eine sehr vielversprechende Strategie, um auch ins höhere Alter hinweg den Knochenapparat zu schützen. Und entsprechend wäre da eine klare Empfehlung für die Supplementierung gegeben. Daher weiß ich nicht, wie Leute, die das kritisieren, auf ihre Aussagen kommen. Natürlich, es gibt gerade auf den sozialen Medien natürlich Personen, die die Wirkung von Kollagenpeptiden übertreiben, die Wirkungen versprechen, die jetzt nicht in den Studien gesehen wurden, aber sowohl in Bezug auf die Knochengesundheit, als auch, und das besprechen wir in der Kollagenfolge im Podcast, auch im Detail in Bezug auf die Hautgesundheit, zeigen Kollagenpeptide eine sehr klare positive Wirkung. Wie stark die ausgeprägt ist, hängt wie so oft natürlich dann von vielen Faktoren ab.
Wunderbar, dann auf zur vorletzten Frage für heute. Und zwar lautet diese: Worin liegt der ernährungsphysiologische Unterschied zwischen unter Anführungszeichen gutem und unter Anführungszeichen schlechtem Fleisch? Du hast es ja in einer früheren Frage heute schon kurz angesprochen, dass es meist zu unterscheiden gilt, sowohl beim Honig war das, glaube ich, das Thema, als auch bei, wo hast du es noch gesagt? Eigentlich bei Eiern, bei Milch, bei diversen Tierprodukten, dass man unterscheiden muss zwischen unter Anführungszeichen gutem und schlechtem. Wie genau würdest du das jetzt beim Fleisch unterscheiden? Was genau ist unter Anführungszeichen gutes und unter Anführungszeichen schlechtes Fleisch? Und wie unterscheiden sich die ernährungsphysiologisch?
Also grundsätzlich muss man sagen, zum Leidwesen der Tiere, dass selbst unter schlechten Bedingungen, tierethisch schlechten Bedingungen produziertes Fleisch immer noch ein nährstoffreiches, hochwertiges Produkt ist, ernährungsphysiologischer Natur. Selbstverständlich wenn eine Belastung mit Antibiotikaresistenzen vorliegt oder ähnliches, was aber nicht per se ein tierethisches Problem ist, sondern halt dann wieder ein gesundheitliches, dann kann das ein Thema sein. Aber rein die Tatsache, dass wenn Tiere unter schlechten Bedingungen gehalten werden, ist das natürlich etwas, was aus ethischer Sicht abzulehnen ist. Das daraus entstehende Fleisch ist aber nicht auf prinzipieller Ebene schlecht. Es könnte noch besser sein, aber es ist nicht schlecht. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass man das nicht, also dass das nicht falsch rüberkommt. Das grundsätzlich ist einmal, die sind die meisten Arten von Fleisch eher davon abhängig, wie sie dann weiterverarbeitet werden. Aber das Rohprodukt Fleisch, wenn es nicht von irgendwelchen pathologischen Erregern oder von Antibiotika-Rückständen belastet ist, ist grundsätzlich Fleisch einmal ein hochwertiges Lebensmittel.
Wobei es ja schon auch dort bereits Unterschiede gibt, oder?
Ich sage ja, es gibt Unterschiede noch nach oben. Quasi es kann ein hochwertiges oder ein noch hochwertigeres Lebensmittel sein.
Okay,
ja. Weil eben, und das ist der Punkt, natürlich die Fütterung einen Einfluss hat. Also wenn wir jetzt Rinder sehen, die auf einer Weide stehen, die also viel Outdoor-Gras und Indies fressen im Vergleich zu Rindern, die überwiegend mit stärkehaltigem Kraftfutter gefüttert wurden, sehen wir zum Beispiel in der Fettsäurenzusammensetzung relevante Unterschiede. Wir sehen auch, dass die Milch, die von Kühen aus Weidefütterung stammt, eine bessere ist.
Aber was du meinst, so egal ob das Rind jetzt im Stall steht und Getreide bekommt, das Fleisch hat trotzdem viel hochwertiges Protein, es enthält trotzdem Eisen in bioverfügbarer Form und so weiter und so fort.
Es ist weiterhin ein gutes Lebensmittel. Weil es wird ja oft dann gesagt, ja, da, also ganz absurde Sachen sind, die Stresshormone aus der Schlachtung stecken noch im Fleisch. Das ist völliger Unsinn, natürlich. Aber auch wenn man jetzt die ganz verrückten Claims nicht heranzieht, ist es trotzdem oft so, weil wir ja in diesen Assoziationsstudien oft sehen, höherer Fleischverzehr mit schlechterer Gesundheit assoziiert, weil halt wirklich jede Art der Fleischverarbeitung in einen Topf geworfen wird und auch unzureichend adjustiert wird für andere Parameter, ist dieser falsche Glaube, hat sich etabliert oder wurde etabliert, dass einmal Fleisch grundsätzlich eher kein so gesundes Lebensmittel ist und wenn überhaupt, dann eher in Maßen und dann nur besonders hochwertiges. Und das ist einfach nicht, was die Daten insgesamt zeigen, wenn man jetzt nicht sich cherry-picking-mäßig einzelne Dinge rauszieht und wenn man sie vor allem dann immer ein bisschen kritischer auch betrachtet und versteht auch, warum gewisse Widersprüche in der Datenlage existieren. Aber das ist vielleicht ein Podcast für ein anderes Mal. Grundsätzlich eben möchte ich einfach nur etablieren, dass selbst schlechtes Fleisch unter Anführungszeichen aus tierethischer oder teils aus ökologischer Sicht nicht bedeutet, dass es auch ernährungsphysiologisch schlecht sein muss. Die Frage ist, was mache ich dann daraus und wie ist die Gesamternährung und weiteres. Aber selbstverständlich, wie kurz etabliert, die Fütterung des Tieres, zum Beispiel Weidehaltung bei Wiederkäuern, macht einen großen Unterschied. Es geht einfach um artspezifische Ernährung. Das heißt, ein Wiederkäuer wie Kühe sollten nicht überwiegend oder ausschließlich, wie es jetzt in der klassischen industriellen Tierhaltung der Fall ist, mit Stärkefutter, also mit Kraftfutter gefüttert werden, sondern sollten auf der Weide stehen und sollten einen großen Teil artspezifische Ernährung kriegen, die sie auf der Weide bekommen. Oder beispielsweise eine artgemäße Ernährung von einem Hühnchen wäre nicht nur erneut stärkehaltiges Kraftfutter, Sojabohnen, Hülsenfrüchte und Getreide, sondern eben auch ein Teil Insekten und andere Lebensmittel, die das Huhn normalerweise zu sich nehmen würde. Und diese artgemäße Ernährung führt dazu, dass die Nährstoffdichte besser ist. Also sowohl das Fettsäurespektrum wird sich positiv verändern, als auch die gesamte Nährstoffdichte. Und deswegen macht es natürlich Sinn, auch abseits der tierethischen Aspekte darauf zu achten, optimal gefütterte Tiere, optimal gehaltene Tiere zu haben. Aber eben der Rückschluss, dass im Umkehrschluss günstiges Industriefleisch per se super schlecht wäre, wenn es jetzt sich um das Rohprodukt Fleisch handelt, das ist eben nicht richtig. Aber das können wir vielleicht gerne auch nochmal in einem separaten Podcast ein bisschen ausführlicher besprechen. Ein wichtiger zweiter Aspekt, und auch das hat sowohl eine Fleischkomponente als auch eine Ei- und Milchkomponente. Man sieht das, und das sehen auch vegan lebende Menschen bei ihren Lebensmitteln, und sollte man im Hinterkopf behalten, also wenn wir bei den Pflanzen bleiben, je ertragreicher eine Struktur ist, ein Apfelbaum, ein Getreideähre, oder also ein Getreidefeld mit den einzelnen Ähren, je mehr es trägt, je mehr der Fruchtkörper trägt, desto weniger Nährstoffe stecken pro Mengeneinheit drin. Das ist der Grund, warum zum Beispiel Winzer, die besonders hochwertigen Wein haben wollen, ihre Reben extra beschneiden, damit die weniger tragen.
Damit die paar wenigen, die übrig bleiben, besonders bei Winzern jetzt was süß werden oder intensiv, aber...
Genau, also die Süße, es ist gar nicht die Süße nur per se, sondern es geht um die Qualität der Rebe. Winzer schauen natürlich auf andere Dinge, wie jetzt jemand eine Weintraube essen möchte. Aber wir sehen das zum Beispiel, du vergleichst die Nährstoffdichte von Äpfeln, von Bäumen, die sehr viel tragen, im Vergleich zu eher älteren Sorten von Äpfeln, die auf traditionellen Bäumen wachsen, dann sehen wir, dass die Nährstoffdichte der wenigen Äpfeln höher ist. Wenig überraschend, weil der Baum kann halt über die Wurzel nur eine gewisse Menge an Nährstoffen aufnehmen pro Zeiteinheit und kann die dann halt entsprechend nur zum gewissen Maße an die Früchte weitergeben. Und wenn sich halt diese Menge X zwischen doppelt so vielen Früchten aufteilen muss, heißt das natürlich Nicht, dass der andere Apfel schlecht ist, aber dass der andere eben nährstoffreicher wäre. Und das sehen wir auch bei den Tierprodukten. Wenn wir jetzt Kühe haben, die entweder 2000, 4000 oder 8000 Liter Milch geben oder vielleicht auch nur 1000 Liter Milch geben im Jahr, dann wird auch hier die Nährstoffdichte pro Mengeneinheit der Milch und daraus hergestellter Käseprodukte natürlich ein anderer sein. Wenn jetzt ein Huhn anstatt 350, 400 Eier pro Jahr nur 200 legt, nur 150, nur 100 legt, wird erneut der Nährstoffgehalt, die Nährstoffdichte der Eier anders sein. Natürlich, die Fütterung kann in beiden Fällen auch kompensieren, aber eine optimal gefütterte Henne wird bessere Eier legen, wenn sie etwas weniger Eier legt, pro Ei gesehen. Und auch beim Fleisch, wir sehen das, in welcher immensen Rate Masthühner beispielsweise oder auch Mastrinder etc. heranwachsen im Vergleich zu anderen älteren Rassen. Und auch hier, je schneller die Massezunahme ist, desto weniger dicht ist natürlich pro Mengeneinheit die Nährstoffdichte. Liegt einfach in der Natur der Sache. Also auch das ist ein Faktor, den man beachten muss.
Ist das nicht der sogenannte Dilution-Effekt?
Genau, also ich kenne es bei den Pflanzen, da ist es der Dilution-Effekt, genau. Ich weiß es nicht, ob man das auch, also ob sich irgendwer jetzt da aufregen würde, wenn man das auch bei Tierprodukten so nennen würde, weil dieses Verwässern. Man, auf einer prinzipiellen Ebene ja, es ist definitiv auf einer Metaebene dasselbe.
Also es ist so, wenn du jetzt einen Himbeersirup beispielsweise hast und du leerst 100 oder 200 Milliliter Wasser drauf, dann ist natürlich das Glas mit den 100 Milliliter Wasser auf dieselbe Menge Sirup viel süßer als das Glas mit den 200 Milliliter. So ist es im übertragenen Sinne.
Ja, genau. Und das ist eben dann quasi der Dilution-Effekt in einem kulinarischen Kontext. Und natürlich, wenn du sagst, in diesem Sirup steckt Menge X an Nährstoffen drin und diese Menge X an Nährstoffen, die in dem Sirup steckt, ist quasi die Menge X an Nährstoffen, die beispielsweise die Kuh halt in ihrem Organismus speichern kann. Und ob sie jetzt aber 2000 oder 8000 Liter Milch im Jahr gibt, natürlich, die Kühe mit den 8000 Liter pro Jahr, die betreiben ja leider aufgrund der Züchtung Raubbau an sich selbst. Das heißt, da wird jetzt nicht, also man kann jetzt nicht sagen, dass die 2000 Liter Milch quasi das Vierfache an Nährstoffen haben im Vergleich zu 8000 Liter Milch, sondern das heißt primär, dass die Kuh mit den 2000 Litern oder 1000 Liter Milch erstens einmal weniger Raubbau an sich selbst begehen werden muss, liegt in der Züchtung, und dass aber trotzdem eben die Milch nährstoffreicher sein wird, aber eben halt nicht um einen Faktor 4.
Okay. Sprich, um die Frage zu beantworten, worin liegt der ernährungsphysiologische Unterschied? In eigentlich allem?
Ja, die Vitamine, die Mineralstoffe, die Fettsäuren,
Aspekte. Ein bisschen weniger gut oder weniger dicht in einem, unter Anführungszeichen, schlechteren Stück Fleisch als in einem besseren Stück Fleisch.
Genau, und eben, also es ist quantitativ eine Sache, beziehungsweise meine Nährstoffe finden sich kaum in industriellem Fleisch, in anderem wiederum schon, und eben zum Beispiel die Fettsäurenstruktur, also der Fettgehalt absolut gesehen, ist von so vielen Faktoren abhängig, dass es jetzt nicht nur die Art oder die Fütterung ist, aber eben welche Fettsäuren also dann überwiegend vorliegen. Genau, das Fettsäurespektrum wird zum Positiven verändert, geht mehr in Richtung DHA, EPA, also Omega-3-Fettsäuren, wenn, wenig überraschend, auch EPA, DHA-reiches Futtermittel zum Beispiel über die Grashaltung oder die Weidehaltung zugeführt wird.
Wunderbar, somit auf zur letzten Frage für die heutige Folge. Und zwar wurde gefragt, ob wir einen Überblick über die weitere Produktgestaltung bei Watson auch in Bezug auf das zeitliche Geschehen geben können.
Können wir es dann mehr dein Part, aber ich hake dann natürlich gerne, so wie du sonst einhakst, hake ich dann gerne auch ein, wenn mir sowas einfällt.
Ich meine, ich kann es besser, was die Produktgestaltung betrifft, als das Zeitliche, weil ich da natürlich auf andere Akteure sozusagen, also Lieferanten angewiesen bin. Und
Zeithorizont kannst du
ja genau, ich da immer nur ungefähre Einschätzungen, sage ich jetzt mal, bekomme, weil da immer viel passieren kann und dazwischen kommen kann. Aber ich würde sagen, ich gehe die Produktgestaltung sehr gerne mal durch, versuche auch einen zeitlichen Horizont anzugeben, und wenn ich was vergesse, dann hack du gerne ein.
Bitte.
Wir sind ja aktuell dabei, ein bisschen, also das Sortiment ein bisschen übersichtlicher zu gestalten, würde ich jetzt mal sagen, und arbeiten zukünftig dann mit Produktkategorien, die sich auch dann vom Design her farblich unterscheiden, sodass man das ein bisschen besser zuordnen kann. Und so würde ich das Ganze jetzt gerne kurz durchgehen. Wir haben einerseits als grundsätzlich die wichtigste Kategorie die Multinährstoffe. Da werden in wenigen Wochen, also im Laufe des Novembers, die neuesten Formulierungen kommen, die ja aktuell schon im Vorverkauf zur Verfügung stehen. Da haben wir jetzt unterschiedliche Formen oder Formulierungen für Männer und für Frauen in unterschiedlich umfangreichen Formulierungen.
Gibt also auch nicht nur den Essentials für Männer und Frauen wie bisher, genau, sondern auch All-in-One und auch den Basics.
Genau, also es gibt es alle drei Varianten in geschlechterspezifischer Art, mhm, und darüber hinaus noch die Produkte für Schwangerschaft und Stillzeit, beziehungsweise wird es jetzt eben in wenigen Wochen geben und zukünftig wird es dann weiterhin noch die Kinder-Multinährstoffe geben, wobei wir die auch mittelfristig, also in ein paar Monaten, überarbeiten werden. Und zwar wird es die dann nicht mehr in flüssiger Form wie jetzt, sondern in Pulverform geben, weil wir da in der Auswahl der Nährstoffe noch ein bisschen flexibler sind. Sprich, wir können mehr Nährstoffe inkludieren. Sprich, da wird es dann zukünftig auch Mebicos, also Kreatin, Carnitin, Carnosin, Taurin, direkt im Kindermulti mit drinnen geben, sodass man das nicht separat noch geben muss. Was aus unserer Sicht natürlich die praktischere Variante ist, weil man dann in einem Produkt mehr Nährstoffe drinnen hat.
Voll. Plus man kann es leichter transportieren, weil es eben keine Flüssigkeit mehr ist. Man,
genau,
muss,
wir
es
müssen kein kühlen, Wasser verschicken.
Genau, wenn man es geöffnet, ja, hat. Ja. Es bricht
wir
weniger.
Wir haben keine Bruchgefahr, genau, mehr, weil wir vom Glas weg können, weil wir in zu Sticks wechseln. Dann hat man da auch eine praktische Dosierbarkeit, weil eben eine Portion ein Stick ist. Genau.
Genau. Und bei den Multinährstoffen für die Schwangerschaft ist eben so, dass wir, weil da gab es jetzt schon zwei quasi Varianten. Das hat ja angefangen mit, wir hatten einmal die Duocap Schwangerschafts- und Stillzeit-Multis. Dann haben wir gesagt, nee, es wäre ja eigentlich besser, wenn man mit dem Pregnancy Add-on einfach zu den bestehenden Multinährstoffen das
den
dazu hingeben kann.
Während der Schwangerschaft.
Genau. Und jetzt sind wir dazu übergegangen und sagen, nee, eigentlich, was verwirrt die Leute auch ein bisschen, wir kriegen da viele Fragen. Eigentlich kann man das sehr klar machen. Es gibt jetzt das All-in-One, wie wir es hier haben, angepasst an die Schwangerschaft, genau, weil eigentlich sollte eine schwangere Frau unumgänglich, wenn sie sich pflanzenbetont ernährt, zumindest eine Basisversorgung an den Mebicos haben.
Die ja im All-in-One
drin sind. Genau. Und da haben wir jetzt quasi das All-in-One angepasst an die etwas höheren Bedürfnisse, was jetzt zum Beispiel Folsäure angeht oder andere Nährstoffe in der Schwangerschaft. Und dann hat man mit dem wieder wirklich ein Produkt. Klar, Omega-Fettsäuren brauchen wir noch, die funktionieren, kombiniert da nur mit den Duo-Caps, die dann wieder andere Nachteile haben, weswegen wir die dann immer haben. Aber das ist, wird dann, glaube ich, auch cool. Welche Farbe kriegen die Multis? Was die Kategorie Multinährstoffe für eine Farbe?
Die sind grünlich.
Grünlich, alles klar. Weil jetzt aktuell haben die ja je nach Geschlecht
Farben,
und die, genau. Ja. Aber grundsätzlich werden die alle grünlich.
Okay. Multinährstoffe werden zukünftig alle grün, genau. Mal gucken, vielleicht bringen wir bei den Kindern noch ein bisschen mehr Farben rein, damit es.
Ein bisschen haben wir glaube ich, auch gerade bei den aktuellen, also ein bisschen Sternchen drauf oder so.
Aktuell,
und was ist
ein bisschen, genau.
Ja. Und ich meine, wollen wir schon sagen, von meiner Seite aus gerne, wird ja vielleicht auch bei den Multis noch eine Neuigkeit geben.
Voll vergessen, genau. Es wird noch eine vierte Version geben. Das Watson One, oder also mal gucken, das ist aktuell der Working Title, das wird dann auch in Pulverform sein, sprich alle, die keine Kapseln schlucken wollen, haben damit dann eine passende Alternative, wobei man ja theoretisch auch die Kapseln öffnen kann, aber oft schmeckt
halt
das dann nicht so gut. Aber das Pulverprodukt wird natürlich direkt geschmacklich so gemacht, dass es lecker ist, hoffentlich für die allermeisten.
Ganz lecker.
Und
voll getestet.
Genau. Und das ist sozusagen eine Kombination aus allen Watson-Produkten in einem.
Zumindest aus dem wichtigsten.
Aus den, ja, voll. Also das wird dann eine Kombination aus Multinährstoff plus extra Calcium, extra Magnesium, Mebicos, also Kreatin, Carnitin, Taurin, Carnosin und noch Colasyn, also
genau,
extra Vitamin C, Hyaluronsäure, Glycin. Habe ich was vergessen? Achso, und dann, nee, und extra noch Cholin.
Und Cholin, genau.
Genau.
Ja.
Also das wird ein Rundum-Produkt.
Jawohl.
Auch eben in Pulverform, auch in Sachets, also mit praktisch einzeln abgefüllten Tagesportionen. Ja, mal gucken, wann es da so jetzt sein wird. Also das wird noch ein paar Monate dauern. Da haben wir jetzt das erste Muster bekommen, also da ist noch ein bisschen was zu machen, bevor es bestellt werden kann. Und nach Bestellung haben wir ja in der Regel 3 Monate sogenannte Lead Time. Also nach den 3 Monaten ist das dann fertig produziert. Aber in der Zeit müssen die Rohstoffe bestellt werden. Es müssen die Packmittel gedruckt werden. Es muss abgefüllt werden. Es muss ins Labor und so weiter. Also das sind einfach einige Schritte, die passieren müssen, bevor wir das dann im Shop online stellen können.
Genau, aber ziemlich sicher im ersten Halbjahr 2025.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Wahrscheinlich nicht mehr. Also vielleicht Ende Q1, ja, Anfang Q2, genau, ganz realistisch.
Genau, so viel zu den Multinährstoffen. Dann du hast es vorhin schon kurz angesprochen. Omega-Fettsäuren sind so die zweitwichtigste Kategorie. Da haben wir ja reine Omega-3-Kapseln, die sind aktuell verfügbar. Wir haben Omega-3 plus Omega-6, also EPA plus DHA plus ARA-Kapseln. Die sind auch weiterhin verfügbar. Wir haben ein reines Omega-3-Öl als andere Darreichungsform neben den Kapseln. Wir haben ein gemischtes Öl, also auch eine Alternative zu den Omega-3- und Omega-6-Kapseln. Und wir haben ein reines Omega-6-Öl. Ich glaube, das ist alles aktuell verfügbar und wird auch weiterhin verfügbar sein. Genau, da gibt es keine
nicht mehr
großen
geben wird. Vielleicht an der Stelle ist das Kids Omega, wo die Nachfrage
stimmt,
so gering war.
Ja, genau, also das ist ja schon weg. Genau. Achso, genau, weil es wird ja beim flüssigen Omega-3 eine kleine Anpassung geben, wodurch dann zukünftig auch das besser für Kinder dosiert werden kann, ohne dass man extrem viele Tagesportionen hat und dann potenziell mit der Qualität Probleme bekommt, weil das Fläschchen so lange geöffnet rumsteht.
Genau, weil ursprünglich war ja quasi das offene Omega-3-Öl von mir so gedacht, dass man entweder die Kapsel nimmt für die Dauerzufuhr oder wenn man eben dann ausgleichen möchte seinen schlechten Omega-3-Index, dass man mit diesem hochdosierten Omega-Öl das macht. Und man kann es natürlich auch geringer dosieren, aber dann könnte es gerade für Kinder mit der Haltbarkeit ein Thema sein. Deswegen wird das von der Dosis her, wie du sagst, angepasst. Genau. Okay. Und dann können es auch Kinder nehmen. Klar, die Kinder mögen dann auch noch ALA separat bekommen. Wäre schon sinnvoll, auch wenn sich die Frage der Essentialität mit dem ALA ein Stück weit vielleicht auch verändert, wenn man gut DHA zuführt. Aber gerade bei Kindern würde ich dann über ein hochwertiges Leinöl oder ähnliches dann auch das zuführen.
Was man ja relativ einfach im Supermarkt bekommt.
Ja, die Qualität ist da mittelmäßig, muss man sagen. Aber ja, kann man. Aber vielleicht auch hier kurzer Spoiler. Wir sind gerade in Gesprächen. Es gibt von der TU in Wien ein Spin-off-Startup quasi.
Ist das die TU? Ich dachte, das war die Hauptuni.
Ah, okay. Dann
aber
von einer Uni in Wien. Ja. Wir sind ja noch gerade ganz am Anfang der Gespräche. Da gibt es ein Spin-off-Startup, die eine spezielle Produktionsmethoden haben, um das Leinöl antioxidantienreicher, stabiler zu machen und man damit ein viel stabileres, besser haltbareres und auch hochwertigeres, ernährungsphysiologisch hochwertigeres Leinöl hätte. Und wenn alles gut läuft und wenn sich das bewahrheitet, wir gucken uns jetzt gerade die ganzen Infos zu den Produkten an, dann wird man das wahrscheinlich in unserem Hofschätze-Shop, also sprich der Shop, wo wir die ganzen landwirtschaftlichen Produkte verkaufen, sowohl Eigenmarken also Fremdmarken, da dann auch anbieten können.
Die Uni Wien ist zwar kein klassischer Hof, aber es passt da vom Sortiment her trotzdem
am ehesten dazu. Ja. Ja. Oder vielleicht, eigentlich jetzt, wo du sagst, ist eigentlich Fairpoint, vielleicht bieten wir es auch bei Watson an, gell?
Ja, mal gucken.
Mal gucken, stimmt eigentlich. Fairpoint wird eigentlich zu Watson auch sehr gut passen.
Vielleicht da und dort.
Oder da und dort. Co-Branding. Aber ja, stimmt, nee, Fairpoint.
Genau, ja. Dann neben den Multinährstoffen und den Omega-Präparaten als nächste Kategorie die sogenannten Mebicos, also die Meat-Based Bioactive Compounds, die wir ja auch fast alle schon in diversen Podcast-Folgen besprochen haben. Kreatin, Carnitin, Carnosin, Taurin, also da wird es weiterhin das Mebico als Pulver geben, das es ja aktuell auch schon gibt, wobei das mittelfristig überarbeitet wird. Aktuell besteht das ja aus Kreatin, Carnitin und Taurin. Zukünftig, aber das wird noch ein paar Monate dauern, bis die aktuelle Charge abverkauft ist, kommt da dann auch Carnosin mit rein. Im Zuge dessen werden wir das Mebico Plus, das es ja aktuell als Kapseln gibt und das die Kombination aus Carnosin und Hydroxyprolin liefert, das wird dann auslaufen. Dafür wird es Hydroxyprolin, das ja als fünfter Carni-Nutrient in dieser Auflistung irrelevanter ist als die anderen, weil die Datenlage nicht so aussagekräftig ist, wird es aber für all jene, die es trotzdem supplementieren wollen, als Monopräparat geben, also als Kapselprodukt. Und alle anderen Carni-Nutrients, also Mebicos, die eben aufgezählt wurden, wird es mittelfristig vermutlich auch als Monopräparate geben, also in Kapselform, Kreatin ja jetzt auch schon als Pulverform, damit man hier einfach ein bisschen flexibler ist in der Auswahl. Die eine Person mag nur Kreatin supplementieren, die andere mag die Mischung, die eine mag lieber Kapseln, die andere lieber das offene Pulver und da wollen wir einfach ein bisschen mehr Optionen bieten.
Genau. Plus auch, also jetzt aktuell ist es noch so, dass Mebico in Bezug auf das Carnitin eine Mischung 50-50 Acetylcarnitin und Carnitin-Tartrat hat, also das Carnipur. Und da haben wir das Feedback bekommen und da haben die Leute, die schmecken auch einen Punkt. Das Acetylcarnitin hat ein bisschen unangenehmen Eigengeruch und Geschmack und entsprechend wird dann auch, wenn es ernährungsphysiologisch cool wäre, das offene Mebico-Pulver und entsprechend auch die Mebico-Kapseln, weil das ja dasselbe Produkt sein soll, wird dann reines Carnipur, Carnitin-Tartrat werden ab der nächsten Charge wieder. Es wird aber für all diejenigen, die Acetylcarnitin haben wollen, wird es eben auch ein Acetylcarnitin-Mono geben.
Genau, plus Carnosin als Kapseln wird wahrscheinlich kommen, aber davor wichtig noch, im Zuge dessen werden auch Beta-Alanin, was ja eine Vorstufe zu Carnosin ist.
Eine preiswertere auch vor allem.
Ja, genau, was der Körper aber sehr gut dann synthetisieren kann, also umwandeln kann.
Zu Carnosin, zu genau.
Carnosin, das wird auch kommen.
Also als wird's Delayed Release oder als Sustained Release,
genau,
was dann nicht man, ganz so stark brezelt.
Genau, man hat ja das Problem beim Beta-Alanin, beim Normalen, dass man, wenn man das nimmt, so ein komisches Kribbeln in den Extremitäten, also meistens in den Extremitäten, zum Teil auch, kann auch an anderen Stellen.
Jetzt auf der Stirn schon, bekommt. Schläfe, genau. Intimbereich, überall.
Aber da gibt es eben das sogenannte Sustained oder Slow Release Beta-Alanin, bei dem das eben zumindest nicht so stark auftritt. Mhm. Und das wird es auch geben. Also man hat da dann einfach eine große Auswahl an unterschiedlichen Meat-Based Bioactive Compounds, was sowohl die Kombination als auch die Darreichungsform betrifft. Das ist der Plan.
Genau, weil Farbe hat, Omega wird blau werden.
Omega wird blau sein, genau. Mebico wird dann so lila.
Wie es jetzt eigentlich
auch
ist.
Wie jetzt das Kreatin schon ist, genau. Oder auch ja das Mebico selber in die Richtung.
Mhm.
Genau, dann die nächste Kategorie, Colasyn, also
in rosa.
Produkte, ja, rötlich. Mhm. Ja. Produkte, die primär für die Hautgesundheit relevant sind.
Wobei sie, wie wir ja auch gehört haben, beim Kollagen durchaus auch Knochengesundheit wichtig sind. Aber ja.
Genau. Wobei wir ja da auch kein Kollagen haben, weil, wie wir gehört haben, ist das tierisch.
Das stimmt. Also das ist ein Kollagensynthese fördernder
Stoff. Genau. Und da haben wir das Basisprodukt, das Colasyn, also die Mischung aus Glycin, Hyaluronsäure und Vitamin C. Die ganzen Stoffe wird es auch als Monopräparate in Kapselform geben. Das Colasyn ist ja ein offenes Pulver.
Mhm.
Glycin als Mono wird es nicht nur als Kapsel, sondern auch als Pulver geben, beziehungsweise gibt es sogar schon, genau. Also auch erneut wieder der Plan, einfach mehrere Darreichungsformen anzubieten. Mhm. Manche Leute mögen lieber Kapseln, manche lieber Pulver. Manche Produkte kann man, finde ich, nicht so gut in Kapseln abbilden, weil man eine große Menge braucht. Aber es wird trotzdem immer wieder nachgefragt und wer sind wir jetzt, das zu verwehren?
Du bist sehr serviceorientiert, habe ich das Gefühl.
Mittlerweile, ja. Früher habe ich mir so gedacht, hey, das macht keinen Sinn, deswegen machen wir es nicht, aber hey, es
Macht ja schon unter dem Aspekt für manche Leute Sinn. Wenn die einfach kaufendes Pulver zum Beispiel haben wollen und lieber, keine Ahnung, wie viel Kapseln Glycin nehmen, dann macht es für sie ja schon Sinn. Ja. Wer sind wir, ihnen das zu sagen? Ernährungsphysiologisch macht es auf jeden Fall Sinn. Hauptsache aber nichts.
Voll, genau. Erneut Zeithorizont, also ist generell bei der Kategorie Mebico und Colasyn, hat nicht die höchste Prio, weil eben Multinährstoffe, ein paar andere Projekte, Omega auf jeden Fall in der Priorisierung bei uns immer weiter oben ist. Insofern werden es da wahrscheinlich noch ein paar Monate mehr sein, aber wir sind auf jeden Fall dran.
Ganz wichtig, weil du gerade noch Multis gesagt hast, haben wir ganz vergessen, auch ein wichtiger Aspekt für alle, die lieber individueller ihren Multinährstoff zusammenstellen wollen. Es wird jeden Nährstoff,
genau. Die Monoprodukte, das wäre die nächste Kategorie.
Ah, okay. Wolltest du es da sagen? Okay,
genau,
ja, komm,
auf. Also genau, Kategorie.
Und vielleicht letzter Punkt noch, Mebico Plus wird ja auslaufen und die wichtigsten Inhaltsstoffe aus Mebico Plus und jetzt der Übergang vielleicht zu den Monos.
Bitte? Das Hydroxyprolin habe ich erwähnt.
Genau, nicht. Also Colasyn Plus, genau, so, wird eben aus der Kategorie ja dann auch aufgelöst, weil es einfach zu teuer ist für die meisten Leute und weil auch manche Leute wollen lieber den einen Nährstoff, den anderen nicht unbedingt. Und nachdem einige davon wirklich sehr teuer sind, haben wir gesagt, wir wollen den Leuten lieber die Möglichkeit geben, die Nährstoffe aus Colasyn Plus zu haben, die sie halt wirklich haben wollen. Wenn jemand sagt, ich möchte jetzt Q10 haben oder ich möchte jetzt Astaxanthin haben, aber die sehr teuren Phytoceramide sind es mir nicht wert, cool, dann nimm eben die Mononährstoffe. Und das führt uns dann zur letzten Kategorie der Mononährstoffe.
Genau, die Mononährstoffe, gegen die wir uns ja auch, oder ich mich länger gewehrt habe, weil ich mir gedacht habe, hey, Multinährstoffe sind ja viel praktischer.
Sehen sie auch.
Wer würde Monopräparate einnehmen wollen?
Viele, wie wir wissen.
Aber es gibt Leute, die wollen kein oder geringer dosiert B12 zuführen. Mhm. Es gibt Leute, die wollen kein Jod zuführen.
Natürlich unter der Voraussetzung, wenn sie davor zu viel gemacht haben. Also wenn jemand vegan ist und kein B12 zuführen möchte, jeder soll machen, was er möchte, aber es ist große, große Sorge unsererseits.
Voll, genau. Und entsprechend haben wir halt gesagt, okay, wir können jetzt nicht für jeden Nährstoff einen eigenen, also jeden Nährstoff, den man nicht im Multinährstoff haben möchte, einen eigenen Multinährstoff machen, weil auf einmal hätten wir 100 Multinährstoffe, den einen ohne Eisen, den anderen ohne Zink, den dritten ohne Jod, den nächsten ohne B12, den einen mit mehr B12 und so weiter. Also das funktioniert halt nicht logistisch und deswegen haben wir beschlossen, wir machen einfach alle Nährstoffe, die in den Multinährstoffen enthalten sind, auch als Monopräparate. Und dann kann man nach Belieben sein eigenes Multinährstoffpräparat zusammenstellen, falls man temporär beispielsweise eben zum Beispiel kein B12 zuführen möchte, kein Jod zuführen möchte, dann kauft man sich halt die anderen Stoffe als Monopräparate, die dann auch gleich dosiert sein werden wie in den Multinährstoffen und hat dann da sein Multinährstoffpräparat als Kombination aus diversen Monopräparaten.
Genau. Einzige Sache noch dazu, es gibt zum Beispiel Vitamin D3 und K2 nur als Kombination, weil die so synergetisch miteinander wirken, dass es zumindest für den Moment einmal genau, als Basis haben auch, und auch den B-Komplex genau,
also wir haben jetzt nicht jedes B-Vitamin einzeln.
Genau.
Also alle B-Vitamine bis auf das B12 gibt es als B-Komplex. Mhm. Das B12 gibt es extra.
Genau, vielleicht langfristig gibt es auch einzelne B-Vitamine, aber also ja, für den Moment, genau, für den Moment genau, eher nicht.
Genau. Aber ansonsten eben Calcium als Monopräparat, auch in unterschiedlichen Darreichungsformen. Mhm. Calciumpulver gibt es ja schon, Calciumkapseln gibt es auch schon, Magnesiumpulver, Magnesiumkapseln, die kleineren, also Kalzium und Magnesium sind sehr voluminös. Mhm. Genau, die Spurenelemente wird es jetzt nicht in Pulverform geben, weil das ist schlecht. Von der Dosierung her schwierig, aber bei den Mengenelementen macht das eben Sinn. Genau, da kommen jetzt auch in den nächsten Wochen noch einige Monopräparate, die paar ausstehenden dann in den nächsten paar Monaten. Dann wird es darüber hinaus, also über die essentiellen Vitamine und Mineralstoffe hinaus, noch 1, 2, 3 weitere Monopräparate geben. Du hast es vorhin erwähnt, das Q10 beispielsweise.
Mhm. MSM, Astaxanthin, halt die Dinge aus dem Colasyn Plus.
Genau, wobei die ja dann in der Colasyn-Kategorie und nicht in der Monopräparat-Kategorie landen.
Werden sie das? Ich dachte, dass dann Kanon also Q10 Mono schon auch grau wäre, weil grau ist ja die Farbe.
Q10, ja, da. Genau, weil wir meinten, eigentlich passt das nicht so gut in die Colasyn.
Aber würdest du ein
MS... Ja, da müssen wir noch gucken.
Genau, schreiben wir auch. Ja. Weil vieles passt natürlich
aber in zwei Kategorien. Aber Q10 beispielsweise als Monoprodukt ist in der Colasyn-Kategorie, weil es ja von der Anwendung her da besser reinpasst.
Mhm. Kann man diskutieren. Das ist beides, finde ich, total nachvollziehbar. Schauen wir mal.
Vielleicht machen wir es halbe-halbe von der Frage.
Schauen wir mal, genau. Und genau. Letzte Gruppe, Protein und Aminosäuren.
Ja, ja, also letzte. Proteinpulver, Proteinriegel, Aminosäure, Kapseln. Also da gibt's,
genau, Veg-Aminos gibt es ja schon. Proteinriegel.
Proteinriegel werden noch neue Sorten kommen.
Karamellkeks haben wir gerade gekostet, fand ich sehr lecker.
Genau, dann Erdnusskaramell. Das wird aber auch noch ein paar Monate dauern. Mhm. Dann, was ich dann angedacht hätte, vielleicht irgendwas in Richtung Pistazie. Mal gucken, darüber hinaus haben wir jetzt noch nicht so viel geplant.
Das hat auch nicht die höchste Priorität,
genau, das wird ein bisschen länger dauern. Das ist halt nice to have. Mm. Und wir wollen auch ein bisschen mehr Abwechslung.
Genau, ein paar weitere Geschmäcker beim Proteinpulver und vielleicht ein Clear würde ich sehr nice finden irgendwann, also so eine Protein-Limo. Ja. Sobald wir mal einen Rohstoff finden, der genug Protein hat, auch und lecker, funktioniert und lecker ist.
Genau. Die Proteinpulver werden überarbeitet in den nächsten Monaten. Da wird sich ein bisschen was noch ändern. Da werden neue Geschmäcker kommen. Du hast es, glaube ich, gerade erwähnt. Salted Caramel steht als nächstes an.
Genau.
Das dann noch ein, zwei weitere vermutlich. Dann eben noch die Aminosäurekapseln. Da gibt es ja jetzt die Veg-Aminos. Wir hatten früher mal die EAAs, also die essentiellen Aminosäuren. Die werden wir wahrscheinlich auch wieder machen. Mhm. Vielleicht dann noch ein paar Aminosäuren als Monopräparate. Ist dann auch die Frage, landen die in den Monopräparaten oder in der Aminosäurekategorie? Mhm.
Gute Frage.
Das sehen wir dann. Aber genau, einfach, dass da die Auswahl ein bisschen größer ist, dass die Individualisierbarkeit gegeben ist, steht da einiges an. Ja, jetzt habe ich lange geredet. Ich hoffe, es hat dem einen oder der anderen ein bisschen weitergeholfen, was das Produktsortiment, das zukünftige bei Watson betrifft. Fällt dir noch was ein? Habe ich irgendwas vergessen?
Du, wir haben heute so ein bisschen überlegt, wo wir auch nicht sicher sind, kommt es bei Watson oder bei der Gewürzmarke. Ich würde es ganz cool finden, wenn wir die Kaliumsalze quasi noch erweitern um Geschmäcker, also vielleicht so ein Kaliumkräutersalz, ein Kaliumgewürzsalz, Kaliumgrillsalz, was auch immer.
Genau, Kaliumsalz gibt es ja auch aktuell.
Gibt es aktuell,
seit
genau.
Seit wenigen Monaten wieder, nach längerer Pause.
Wir haben ja vielleicht auch, es wurde nach Watson gefragt, aber vielleicht auch noch 2, 3 Sätze zu den anderen Sachen, die jetzt in absehbarer Zeit kommen, dass man es einmal schon gehört hat.
Ja.
Nur 2, 3 Sätze. Die Gewürzmarke, es kommt ja mit Würzgut, eine Marke für laborgeprüfte Gewürze. Innerhalb der nächsten Monate definitiv, also ziemlich sicher noch Ende des Jahres, würde ich sagen.
Genau. Das landet ja auch im Hofschätzer-Shop.
Genau, also Hofschätzer, wir haben es zusammen genannt, ist quasi der Online-Shop von mir ins Leben gerufen, der eben sowohl die Maranhof Eierprodukte und andere Maranhof-Produkte, als auch unsere weiteren Marken, als auch gewisse Fremdmarken haben wir eben die.
Aber eher Richtung Lebensmittel.
Genau.
Nicht Nahrungsergänzungsmittel.
Also quasi ausschließlich. Genau. Und unter anderem haben wir eben mit Würzgut eine Gewürzmarke gestartet, die laborgeprüfte Gewürze anbietet, die vielleicht im Co-Branding dann mit Watson dieses Kalium-Gewürzsalz die Reihe anbieten wird. Das sehen wir noch. Auf jeden Fall, da gibt es aktuell über 20 Gewürzmischungen, vielleicht langfristig auch noch Monogewürze. Das steht auf jeden Fall an. Dann, also der Shop sollte Mitte November online gehen, 15. November, gleichzeitig mit dem Maranhof-Projekt, also mit der Infoseite, mit der Doku-Serie zum Maranhof und dann eben auch mit den Maranhof-Produkten. Ansonsten haben wir eben im Hofschätzer-Shop dann noch einige spezielle landwirtschaftliche Produkte, angefangen von einem sehr hochwertigen Olivenöl aus vermutlich Griechenland oder Italien, da sind wir mit mehreren im Gespräch, ein gutes steirisches Kürbiskernöl, einen guten hochwertigen Imkerhonig, ein paar andere hochwertige Lebensmittel einfach. Da gibt es, glaube ich, echt schöne Produkte. Vermutlich. Genau, einen hochwertigen Essig wollen wir auf jeden Fall auch noch haben. Also einfach Produkte, die man in der Qualität oft im Einzelhandel gar nicht bekommt, weil die Hersteller halt in so kleine Mengen produzieren, dass sie den Einzelhandel gar nicht beliefern könnten. Und der Einzelhandel
schon gar
natürlich
nicht deutschlandweit.
Schon gar nicht deutschlandweit, genau. Und der Einzelhandel natürlich auch einen extremen Preisdruck auf die Hersteller ausübt, den die einfach nicht nachgeben können. Und wo wir als Direktvertrieb ist es ja trotzdem nicht, das ist über eine Ecke, aber zumindest nur über eine Ecke, nicht über zwei bis drei, wie es im Großhandel sonst ist, mit Großhandel, Einzelhandel und wir haben natürlich auch weniger strikte Konditionen als der Einzelhandel. Genau, das findet statt und dann, das ist schon spruchreif genug, alles andere glaube ich ist ein bisschen in der Zukunft, aber es gibt auf jeden Fall noch zwei Supplement-Startups, die
2025,
die 2025 kommen, beziehungsweise eigentlich sogar drei, genau. Da freue ich mich schon sehr, da mehr bekannt geben zu dürfen, weil das ist noch ein bisschen zu früh. Und habe ich sonst noch was vergessen? Ich hätte fast gedacht, dass das alles wäre. Natürlich
Eierriegel.
Genau, stimmt.
Das
wird, ja, das können wir schon sagen, auf jeden Fall. Genau, es wird Eierriegel auch geben im Hofschätzer-Shop für alle, die jetzt sagen, das sie klingt, wollen ihre...
Es wird Perfect Bars geben.
Perfect, mit Doppel-G, Perfect Bars, genau. Also ein Dattel-Nuss-Riegel mit getrocknetem Ei drin, wo man mit einem Riegel zwei ganze Eier bekommt. Für alle, die jetzt nicht nur über ihre Pasta zum Beispiel, über die Maranhof-Pasta Eier haben wollen. Das wird es geben und vielleicht auch noch die ein, zwei anderen Anwendungsgebiete. Also Thema Trockenei ist sicherlich etwas, was wir noch forcieren wollen und noch andere Entwicklungen machen wollen. Und ja, ansonsten mein Restaurant, klar, Wien ist schon spruchreif. Im April wahrscheinlich wird Passauer Platz im ersten Bezirk unser Restaurant gemeinsam mit dem wunderbaren Team vom Jola namens Lara aufmachen. So ein Bistro-Konzept mit Frühstück und
Brunch und allem. Das Restaurant heißt dann Lara.
Das Restaurant heißt Lara, genau. Ja, man munkelt, dass da noch ein zweites Gastronomieprojekt in Süddeutschland kommen wird. Da ist noch zu früh mehr dazu zu sagen. Und alles Weitere ist auch noch erst in der Pipeline.
Genau, aber sobald es dann soweit ist, werden wir wahrscheinlich auch in zukünftigen Podcast-Folgen ein bisschen darüber informieren. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn man laborgeprüfte Nahrungsergänzungsmittel speziell für pflanzenbetonte Kostformen sucht, dann schaut sehr gerne bei What's Nutrition vorbei. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in der Podcast-Beschreibung. Wir freuen uns, dass ihr bis hierher mit dabei wart. Und wenn ihr wenn ihr nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und wir wünschen bis dahin wie immer alles Gute und beste Gesundheit.